So, dann herzlichen guten Abend zum Datengarten Nummer, ich habe gar keine Ahnung, 46, 49, irgendwie sowas. Das Thema heute ist Biometrie im weiteren Sinne, beziehungsweise biometrische Systeme und im Speziellen halt das Hacken von diesen. Es gibt einen speziellen Grund, dass ich irgendwie mal so alle meine kranken Ideen, die ich noch im Kopf habe, irgendwie kundtun muss, also veröffentlichen. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn das kein Frontvortrag bliebe, sondern irgendwie ihr auch irgendwie teilhaben wollt oder würdet. Wenn ihr irgendwelche genauso kranken Ideen habt, irgendwie hier gibt es ein Mikrofon, würde ich euch dann bitten, euch irgendwie zu melden und ich würde das dann irgendwie rumreichen oder rumreichen lassen. Ja, und ansonsten lege ich einfach mal los. Ich werde erstmal so ganz, ganz grob erklären, wie so ein biometrisches System aufgebaut ist, dass halt jeder irgendwie weiß, womit wir es zu tun haben. Und eigentlich alle biometrischen Systeme sind mehr oder weniger aus diesen vier Hauptbestandteilen aufgebaut. Das ist einmal der Sensor, kann halt für Gesichtserkennung zum Beispiel eine normale Kamera sein, für eine Sprechererkennung wie ein Mikrofon oder halt so ein bisschen abgefahrene Systeme für Fingerabdruckerkennung zum Beispiel. Dann haben wir in der Regel ja, die Applikation selber oder die Software, die halt so Dinge macht wie die Daten optimieren, also die Images aufnehmen beziehungsweise irgendwie nachbearbeiten, die Features daraus extrahieren und dann die Features mit der Datenbank abgleichen und halt den Output liefern, also sagen, und wie ist diese Person, die es vorgibt zu sein oder auch nicht. Schon erwähnt, die Datenbank, also Biometrie funktioniert so in zwei Schritten. Das heißt, der erste Schritt ist, dass man sich erstmal dem biometrischen System gegenüber bekannt macht. Das ist das sogenannte Enrollment. Das heißt, man geht einmal hin, sagt, ich bin Benutzer so und so oder halt auch nicht und gibt halt das jeweilige biometrische Merkmal ab. Die späteren oder der zweite Schritt ist dann halt der Normalbetrieb, wo halt jemand seinen Fingerabdruck abgibt und das System sagt, ja, das ist der gleiche Fingerabdruck, der halt beim Enrollment abgegeben wurde. Diese Enrollment-Daten nennt man Templates und die werden in der Datenbank gespeichert. Und ja, dann haben wir halt noch die Ausgabe, also wie gesagt, so das Response von dem System zu sagen, wie öffne mal die Tür oder lass mich mal in mein Windows reinloggen. Auf alle diese Teile kann man irgendwie Angriffe durchführen. Ja, fangen wir einfach mal von vorne an. Also die Daten bzw. die Kommunikation. Wie gerade schon gesagt, irgendwie normalerweise sind die Sensoren halt irgendwie mit dem System verbunden. Heutzutage ist das in der Regel USB. Das heißt, da gehen halt in irgendeiner Art und Weise vom Sensor aufgenommene Daten in den Computer oder in das biometrische System rein. Und die kann man beliebig entweder stören, wenn man zum Beispiel jetzt nicht von dem System erkannt werden will, oder man kann sie aufzeichnen, um sie wieder einzuspielen, sogenannte Replay-Attacke, oder man kann sie auch einfach aufzeichnen, um sie später für andere Sachen zu verwenden, zum Beispiel um eine Attrappe zu bauen. Also man kann halt die Fingerabdruckdaten, die da praktisch als Bild über die USB-Leitung gehen, einfach irgendwie mit einem USB-Sniffer mitloggen. Hat dann die Bilder in perfekter Qualität, weil sie kommen ja direkt vom Sensor und kann daraus dann irgendwie eine Attrappe bauen später. Zweiter Angriffspunkt ist das Template, also halt das gespeicherte Datenbank-Feature des biometrischen Merkmals. Da ist es so, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten des Angriffs. Und zwar je nachdem, ob man halt vom System erkannt werden will oder nicht. Wenn man halt nicht erkannt werden will, löscht man das Template einfach. Wenn man erkannt werden will, obwohl man nicht eingelernt ist, kopiert man eins rein. Oder dann gibt es halt noch die verschiedenen feinen Abstufungen, dass man zum Beispiel ein Template so manipuliert, dass halt sowohl der Originalbesitzer oder Benutzer irgendwie noch sich anmelden kann, aber halt irgendwie auch der Attacker selber, also so praktisch aus einem Template zwei machen, beziehungsweise aus zwei Benutzern irgendwie in ein Template matchen. Ja, man kann natürlich irgendwie auch die Software angreifen. Dazu braucht man allerdings Zugriff auf den Rechner. Und wenn man Zugriff auf den Rechner hat oder auf das biometrische System selber, auf die Hardware, dann hat man also in den meisten Fällen irgendwie eh schon maximalen Zugriff und irgendwie ist nicht so richtig sinnvolle Anwendungen. Was man halt irgendwie tun kann, ist, wenn man halt kurzfristig Zugriff hat, kann man zum Beispiel sowas machen, wie man setzt den Schwellwert runter. Das heißt, normalerweise, also Schwellwert bezeichnet irgendwie, ab wann ein Finger halt irgendwie abgelehnt wird. Also wenn halt jetzt der Schwellwert auf 0 liegt, würden halt alle Finger halt immer erkannt werden. Wer auf 100, würde halt gar kein Finger mehr erkannt werden. Und man setzt halt den Schwellwert irgendwie so in die Mitte. Und wenn man halt gerne öfter erkannt werden würde, beziehungsweise auch als ein nicht berechtigter Benutzer erkannt werden wollen würde, würde man halt den Schwellwert irgendwie in einem heimlichen Moment einfach irgendwie auf 10% setzen oder sowas. Und dann kommt halt mehr oder weniger jeder auch unberechtigt rein. Oder man macht es halt irgendwie ganz fies, man setzt einfach den Matcher, also die Ausgabeeinheit, die sagt irgendwie, nee, du bist aber gar nicht die Person, die halt irgendwie dann 0 zurückgibt, setzt man halt einfach dauerhaft auf 1 und dann irgendwie ist man irgendwie auch immer drin. Aber wie gesagt, das sind halt alles so Angriffe, wo man halt schon entweder Zugriff auf den Rechner selber haben muss oder zumindest auf das Kabel, was von Sensor zum Rechner geht. Das heißt, man muss da irgendwie im Zweifelsfall eine Wand aufstemmen oder irgendwie Kabel ziehen, das fällt irgendwie alles auf. Deswegen werden wir uns heute in dem Vortrag eigentlich ausschließlich mit dem vierten Szenario beschäftigen, und zwar den Angriff über den Sensor. Im Speziellen heißt es, eine Attrappe zu bauen, die halt unter Ausnutzung des normalen biometrischen Systems, also man benutzt den Sensor so, wie er gedacht ist, halt nur nicht mit dem eigenen Finger, sondern halt mit einer Attrappe. So, legen wir gleich mal los mit der Fingerabdruckerkennung. Und Fingerabdruckerkennung ist auf jeden Fall weltweit mit Abstand das führende biometrische Merkmal. Ich glaube, wir liegen da irgendwie so bei 60, 70, 75%. Also wirklich, wenn man das einmal kaputt gespielt hat, hat man irgendwie schon den Großteil geschafft. Danach gibt es eigentlich noch so Gesichtserkennung, was noch irgendwie ein bisschen mehr hat. Und ansonsten haben wir eigentlich fast nur noch Nischenprodukte. Aber ich werde auf jeden Fall heute so alle, die mir eingefallen sind, zumindest mal irgendwie kurz anreißen und irgendwie kurz erklären, wie sie funktionieren und was man potenziell machen kann. Aber wir bleiben erstmal beim Fingerabdruck. Und da so als ersten Schritt erstmal, wie funktioniert denn so ein Fingerabdruck? Beziehungsweise, was wird denn überhaupt gemessen? Was wir messen, sind halt Fingerrillen. Was da speziell gemessen wird, komme ich gleich noch drauf. Aber halt diese Fingerrillen sind halt während der Schwangerschaft. Deborah? Dann schreit das Körper ganz schön laut. Während der Schwangerschaft faltet sich halt die Haut des noch nicht Neugeborenen auf teilweise genetisch bedingte, aber größtenteils zufällige, also chaotische Prozesse. Daraus folgt auch, dass in der Regel kein Fingerabdruck dem anderen gleicht, also halt nicht mal von eineigen Zwillingen. Die haben halt irgendwie so grundlegende gleiche Muster, aber halt die speziellen Sachen, die man dann tatsächlich misst, die sind halt nicht gleich. Ja, wie bei allen biometrischen Systemen muss das Merkmal halt irgendwie auf eine Art und Weise aufgenommen werden, also beziehungsweise digitalisiert werden, um halt dann vom Computer hinten dran weiterverarbeitet zu werden. Bei Fingerabdruck gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Techniken, das zu tun. Ich habe hier mal exemplarisch die zwei wichtigsten irgendwie rausgegriffen. Das ist einmal kapazitive Aufnahmemechanismus und einmal der optische. Haben halt beide Varianten ihre Vor- und Nachteile. Der kapazitive zum Beispiel ist relativ klein von der Fläche baubar, hat auf der anderen Seite aber den Nachteil, dass er halt irgendwie nicht ganz so große Auflösungen erzielt. Das ist halt das, was zum Beispiel im iPhone drin ist. Also es ist halt irgendwie ein kapazitiver Sensor. Das heißt, man hat halt kleine Kondensatorplatten, die man hier oben so sieht. Und die messen halt die Kapazität, je nachdem, ob halt jetzt die Hautrille auf dem Sensor aufliegt oder halt noch so ein bisschen Luft dazwischen ist, unterscheidet sie sich halt. Und aus diesem Pixel-Array von Kondensatoren wird praktisch dann das Bild generiert. Auf eine etwas andere Art und Weise funktioniert der optische Sensor. Das heißt, man hat in der Regel so ein Prisma, was man halt von einer Seite bestrahlt. Da ist so eine Lichtquelle, die leuchtet halt irgendwie die die Basis des Prismas an und dort wird halt der Finger aufgelegt und je nachdem wieder, ob halt Haut auf der Glasfläche aufliegt oder halt noch ein bisschen Luft zwischen ist, hat man unterschiedliche Reflexionseigenschaften. Wenn Luft ist, gibt es eine sogenannte totale Totalreflexion, wie auch immer, Totalreflexion. Und deswegen kommt dann halt irgendwie an der Kamera, die dann praktisch hier sitzen würde, kommt dann halt das Licht an und da, wo halt die Haut aufliegt, wird es halt gestreut und nicht reflektiert, deswegen bleibt es halt dunkel. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass man halt nicht so die Hautrillen selber misst, sondern es gibt halt so spezielle charakteristische Punkte bei der Fingerabdruckerkennung. Yep. Magst du das Mikro nehmen? musst du, glaube ich, noch anmachen.
Ist. Kann man die Verfahren auch kombinieren, um noch bessere Ergebnisse zu kriegen? Oder macht das überhaupt Sinn?
Macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn man halt irgendwie nur die Nachteile von beiden Verfahren irgendwie rauskriegen würde. Ja, also ich glaube, also theoretisch ist das möglich. Also was ich schon gesehen habe zum Beispiel ist, dass sie halt einen optischen Sensor, wo sie obendrauf nochmal Elektroden gedampft haben, aber nicht zur Aufnahme der Fingerpunkte, sondern halt irgendwie als also sie messen halt den Widerstand und damit eine Lebenderkennung bzw. eine Attrappenerkennung. Das macht Sinn, aber ich glaube, so in die Kombination ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Dann, genau, es gibt halt noch ein paar andere Möglichkeiten, das zu machen, zum Beispiel Ultraschall. Ich glaube, das neue, was war es denn, Qualcomm hat letztens einen Sensor vorgestellt, der auf Ultraschalltechnik basiert. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie thermische Aufnahmetechniken, also wo halt praktisch ein Thermoelement oder auch wieder ein Array aus Thermoelementen und man zieht halt da seinen Finger rüber und je nachdem, ob jetzt halt die Luft oder Haut gerade rüberzieht, kühlt halt das Thermoelement langsamer oder schneller ab und daraus kann man auch wieder ein Bild regenerieren. Aber halt mit den zwei optischen und kapazitiven sind wir auf jeden Fall irgendwie bei 99% der eingesetzten Fälle dabei. Genau, also die Merkmale sind halt die sogenannten Minutien, das ist das, was da im zweiten Bild von rechts als grüne bzw. rot eingerahmte Kästchen zu sehen ist. Minutien, also diese Hautfalten oder die Haut auf den Fingern, die faltet sich. Und sie faltet sich so, dass halt irgendwie nicht von einem Ende zum anderen irgendwie einmal die Hautfalte rüberläuft, ganz normal, sondern die haben halt irgendwann auf zwei Aufspaltungen bzw. enden halt einfach irgendwo mittendrin. Und das sind halt so Merkmale, die man relativ gut automatisiert, also mit dem Computer rausfiltern kann. Und deswegen werden sie halt irgendwie seit Fingerabdruckerkennung im Zusammenhang mit Computern betrieben wird, als eigentlich das charakteristische Merkmal zur Identifizierung von Personen genutzt. Interessanter Punkt vielleicht dazu zu wissen, dass in Europa, wenn man halt vor Gericht steht und der Fingerabdruck als Beweismittel gilt, oder angesehen wird, müssen 12 Minutien übereinstimmen. Also 12 Punkte müssen halt an exakt der gleichen Stelle mit der richtigen Ausrichtung vorhanden sein. Das letzte kleine Bild da unten in der Ecke sollen die Schweißporen auf den Fingern darstellen. Also halt diese Hautrillen haben natürlich auch irgendwo Schweißporen. Und so die ganz modernen Sensoren, also seit es halt irgendwie ausreichend hohe Auflösung hat, kann man tatsächlich irgendwie auch die Schweißporen schon detektieren. Und es gibt inzwischen auch schon Algorithmen, die halt die Schweißporen als Merkmal benutzen. Es gibt zumindest die Algorithmen. Ich glaube, es gibt noch kein System, was das irgendwie wirklich tut. So zur Funktionsweise alles klar. Dann fangen wir halt schon mit dem ersten und einfachsten Hack sozusagen an. Da das Bild irgendwie auf der linken Seite, das musste halt einfach rein, weil das irgendwie war halt kurz nachdem Apple das iPhone auf den Markt gebracht hat, war irgendwie so das erste Bild, was dann plötzlich in den sozialen Netzwerken, Medien irgendwie rumgeflogen ist. Das sieht total lustig aus, hat aber durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Und zwar hat der Supreme Court in den USA, so kurz nachdem die diese Fingerabdrücke in Telefon halt ein bisschen modern oder gehypt worden sind, festgestellt, dass Fingerabdrücke nicht unter Fifth Amendment fallen. Also du kannst halt von der Polizei gezwungen werden, dein Telefon freizuschalten. Also sie haben es halt verglichen mit einem verschlossenen Schloss. Zahlenschloss ist halt sowas wie irgendwie, du musst Wissen besitzen, um es aufzukriegen, und das fällt automatisch unter den Vorwurf, der du brauchst dich nicht selbst belasten, wohingegen halt der Fingerabdruck vom Supreme Court als sowas wie ist ein Schlüssel. Das heißt, wenn wir einen Schlüssel finden, können wir ihn benutzen. Das heißt, irgendwie auch den Fingerabdruck, wenn wir ihn finden, kann man benutzen. Und blöderweise findet man ihn halt überall. Das ist halt sozusagen so der einfachste aller Wege, wenn man halt direkt die Person, deren Fingerabdruck man haben will, irgendwie halt auf dem Sofa liegen hat, dann drückt man halt einfach seinen Finger irgendwo rauf und hat auch schon alles. So ein bisschen ausgeweiteter ist irgendwie das Bild auf der rechten Seite, was man relativ schlecht sieht. Das ist ein Abdruck in Knete. Das heißt, wenn man halt entweder halt eine bewusstlose Person oder sowas findet, deren Fingerabdruck man haben will, oder halt tatsächlich, dass der Fall ist, dass halt die andere Person mit dir kooperiert, also als sozusagen Innentäter, und einfach sagt, ja, ich gebe dir meinen Fingerabdruck, ich fahre schön in Urlaub, habe ein Alibi und du kannst in der Zeit irgendwie mein Haus ausräumen mit irgendwie meinem Fingerabdruck, dann kann man das halt so machen. Das heißt, man nimmt einfach Knete oder Wachs, der drückt seinen Finger rein, man hat eine hundertprozentig ideale Abformgrundlage und kann daraus dann irgendwie eine Attrappe bauen. Wie man diese Attrappe baut, kommt ein paar Folien später. Jetzt machen wir erstmal weiter mit leicht verzögert, etwas aus der Vergangenheit. Wir reden nicht von dem Nazi-Sex-Skandal, sondern irgendwie von dem Bild darunter. Und zwar Schäuble, Fingerabdruck-Hack. Glaube ich 2008, wenn mich nicht alles täuscht, begab es sich, dass Wolfgang Schäuble, seines Zeichens deutscher Innenminister, die katholische Fakultät der Humboldt-Universität eröffnet hat und wie das bei so Eröffnungsreden irgendwie ist, auch irgendwie ein Glas Wasser neben sich zu stehen hat, was er auch benutzt hat. Und dieses Glas Wasser hat früher oder später, etwas später, den Weg zu uns gefunden. Und wir haben halt von diesem Glas den Fingerabdruck abgenommen, haben daraus dann eine Attrappe gebaut, beziehungsweise auch so die einmal genau beschrieben, wie man eine Attrappe herstellt, welche Grundlage man dafür braucht, und haben die veröffentlicht. Also es war tatsächlich deswegen irgendwie auch das Bild da auf der linken Seite. Es war tatsächlich auch in der Bild-Zeitung. Das heißt, irgendwie jeder hat inzwischen den Schäuble-Fingerabdruck. Lustigerweise hat Schäuble ganz groß getönt, ja, ist ja kein Problem, die Hacker können ruhig irgendwie meinen Fingerabdruck haben. Zumindestens in der Öffentlichkeit. Die Internas sagen, dass er ganz schön stinkig gewesen ist, und ich weiß nicht, wer Schäuble schon mal live erlebt hat, der ist halt irgendwie ein übelster Choleriker, das heißt, da sind bestimmt die Fetzen geflogen. Wie haben wir das damals gemacht? Die das sichtbar machen, also es gibt halt, also bei Fingerabdrücken ist es so, dass man halt alle Gegenstände, die man berührt, sei es halt eine Flasche oder die Türklinke, dahinter lässt man halt irgendwie Fettrückstände drauf, und die Fettrückstände lösen sich halt von der Haut ab. Das heißt, irgendwie dort, wo Haut ist, an dem Fingerabdrücken, bleiben Fettrückstände zurück. Da, wo keine Haut ist, bleiben keine zurück. Das heißt, man hinterlässt eigentlich ein sehr schönes Abbild seiner Fingerabdruckidentität jeden Tag des Öfteren. Es gab mal eine Studie vor ein paar Jahren, die sowas sagte, wie man hinterlässt täglich bis zu 20 super, also gut verwertbare Fingerabdrücke für halt irgendwie Attrappen auch später. Das heißt, man muss halt einer Person ein paar Minuten, im Zweifel zwar einer Stunde nachlaufen und mal gucken, was sie so anfasst, und hat was. Oder man macht andere Sachen, die später noch zur Sprache kommen werden. Die zweite Variante ist also oben war die erste Variante, habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist praktisch bekannt so aus Funk und Fernsehen, also irgendwie, wer so schon mal Krimis gesehen hat, wenn die Polizei am Tatort ist, die haben halt immer so einen schönen Buschel Pinsel dabei und ein bisschen Farbpulver. Und dann streuen sie das Farbpulver auf den Pinsel und verteilen das schön wie einen Fingerabdruck. Die Farbpulverpartikel lagern sich an den Fettrückständen an, also die haften einfach dran. Und man hat halt eine schöne, kontrastreiche, ein kontrastreiches Bild von dem Fingerabdruck, was man halt irgendwie einfach mit der Kamera abknipsen kann. Die zweite Möglichkeit, dazu benutzt man Cyanoacrylat. Und wie das genau funktioniert, da machst du... Peter, ist der Sound an? Okay, da gucken wir doch jetzt mal rein.
Weird, huh?
It's not weird, it's very simple. What happens is the fumes from the superglue attaches itself to the acid from the fingerprints. See? It's an old street cop trick. Hasn't filtered down to you boys down in Beverly Hills yet, though. Now all we have to do is match it.
Ja, es ist keine Magic. Es stimmt nicht so ganz, was da dargestellt wird. Und zwar, wie man hier sieht, sind die Fingerabdrücke schwarz. In Wirklichkeit sind sie eher weiß. Also die Dämpfe von dem Cyanoacrylat lagern sich halt irgendwie an den Fettrückstand an. Es gibt eine chemische Reaktion und es halt so eine weiße Schicht entsteht. Der Vorteil gegenüber dem ersten Verfahren ist, dass es wirklich sehr stabil ist. Also es ist halt, wenn man diese Farbpartikel dran hat, wenn man da aus Versehen dann mal mit dem Pinsel zu doll gegenwischt, dann hat man den Fingerabdruck kaputt gemacht. Bei den anderen Sache ist, oder bei den Cyanoacrylat ist es so, dass tatsächlich man es danach einfach in einen Briefumschlag stecken kann, irgendwie zur Post schicken und irgendwie die Polizei kann sich das dann weiter angucken. Also sehr stabil und liefert auch bei guten Abdrücken sehr gute Resultate.
Ich sehe das.
Die zweite Möglichkeit, also das war jetzt so praktisch, was man tut, wenn man glatte Oberflächen hat. Man kann allerdings auch Fingerabdrücke sichtbar machen, die sich auf Papier befinden. Also falls ihr irgendwie mal vorhabt, Erpresserbriefe zu schreiben, falls man das heutzutage noch auf Papier macht, dann auf jeden Fall Handschuhe anziehen und danach auch die Handschuhe vernichten, weil an der Innenseite von so Latex-Handschuhen ist super tolle Grundlage für Fingerabdrücke hinterlassen. Aber ja, wie funktioniert das auf dem Papier? Gibt es eigentlich auch wieder so zwei Hauptmethoden. Das eine ist, also die Fingerabdrücke sind halt nicht nur Fette, sondern auch Aminosäuren. Das heißt, man kann da irgendwie so aus der Biochemie bekannte Aminosäureindikatoren benutzen. In dem Fall ist das Ninhydrin. Kann man im Internet kaufen. Das hat irgendwie so ein lilanes Pulver. Kippt man ein bisschen Ethanol rein. Dann ja, mischt man das, sprüht das irgendwie auf das Papier rauf. Und nach irgendwie einer Minute oder sowas hat man irgendwie so ein Bild wieder auf der linken Seite zu sehen. Eigentlich ganz cool, wenn man halt bedenkt, dass tatsächlich, also wie viel Fett oder was auch immer irgendwie da in das Papier wandern muss, dass dann wieder Reaktionen entstehen. Oder die zweite Möglichkeit auf der rechten Seite, das ist durch thermische Zersetzung des Fetts. Das heißt, wenn man halt irgendwie so einen Erpresserbrief hat oder was auch immer, legt man das einfach 10 Minuten bei 120 bis 150 Grad in den Ofen rein. Das Fett wird halt praktisch zersetzt und wird dadurch schwarz und man hat dann einfach irgendwie sehr schöne, auch kontrastreiche Übergänge. iPhone, habe ich ja kurz schon was drüber erwähnt. Und kommen wir nachher auch nochmal zu, warum ich das jetzt hier erwähne. Also wir sind ja praktisch bei, wie kommt man denn an die Fingerabdruckdaten ran von jemandem, dem man irgendwas tun möchte oder deren Computer man benutzen möchte, wie auch immer. Warum ich das hier erwähne, ist das Bild auf der rechten Seite. Und zwar, das ist wirklich so original ein Scan von einem Fingerabdruck, der auf dem iPhone-Display hinterlassen wurde. Das war sehr überraschend und sehr positiv. Also ich weiß nicht, wer die Story mitgekriegt hat, 2013, irgendwann im September, Oktober, kam das iPhone raus und irgendwie zwei Tage später war der Fingerabdrucksensor kaputt gespielt. Und ein Grund, warum das funktioniert hat so schön, war tatsächlich, weil das iPhone-Display einfach wirklich optimale Grundlage bietet, um Fingerabdrücke abzunehmen. Also das heißt, irgendwie eine schöne, glatte, spiegelnde Oberfläche mit so einem schwarzen Untergrund. Das heißt, man nimmt wirklich das Telefon, legt es ungelogen einfach auf den Scanner rauf, scannt durch und fertig. Ja, eine Frage. Ja.
War das ein präpariert, also absichtlich aufgelegter Finger oder ist das aus der normalen Benutzung heraus schon die Qualität?
Nee, das war tatsächlich, also ich war auch immer, war auch zu dem Zeitpunkt sehr erstaunt. Also normalerweise, wenn ich sowas mache, mache ich natürlich schon schöne Abdrücke, damit es irgendwie einfacher wird. Aber in dem Fall wollte ich halt irgendwie auch, weil es mit also ausreichend Publicity zu rechnen war, irgendwie auch wirklich mal ordentlich machen. Das ist wirklich ein ganz normal benutzter Fingerabdruck. Also ich habe halt einmal den PIN-Code eingegeben, was man halt in der Regel bei dem Telefon mehr oder weniger irgendwann mal machen muss und habe wirklich das so auf den Scanner gelegt und eingescannt. Also wirklich optimal. Also meine Fingerabdrücke sind oder meine Fettrückstände an meinen Fingern sind anscheinend relativ gut, was das betrifft. Aber man kann da tatsächlich wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen.
Du hast wahrscheinlich nicht probiert, oder hast du eine Idee davon, wenn man einfach 10 random Phones nimmt, ob man dann 10 Fingerabdrücke hat oder eher 2, die brauchbar sind? Also einfach so aus, also schon ein
Weilchen mitgespielt? Naja, 10 wirst du nicht haben. Also ich gehe mal davon aus, dass man, also auf jeden Fall von wahrscheinlich einem Finger maximal 2, also ich weiß nicht, wie du dein Telefon benutzt, also irgendwie entweder mit dem Daumen oder du tippst mit dem Zeigefinger. Das Blöde ist halt, dass du halt relativ häufig deine Fingerabdrücke, also die guten Fingerabdrücke halt irgendwie verwischst wieder durch irgendwelche anderen Gesten. Allerdings wirst du das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tun auf dem Touch-ID-Button selber. Das heißt, dort hinterlässt man halt eigentlich den besten Abdruck. Das heißt, wenn man einmal ein sauberes Telefon, also es macht schon viel aus, wenn das Telefon wirklich vorher halbwegs sauber ist und dann halt wirklich nicht irgendwie seit 3 Wochen irgendwie in Benutzung ist. Aber ansonsten kommen da wirklich echt gute Ergebnisse bei raus.
Heißt das, man kann damit rechnen, dass man unter Android bessere Fingerabdrücke kriegt als unter iOS, weil da weniger Wischgesten verwendet werden?
Ist das so? Aber dafür hast du beim Einloggen irgendwie die Wischgesten.
Ja, stimmt.
Die über alles viel besser. Habe ich noch nicht getestet. Kann man vielleicht mal machen.
Okay.
Aber ne, also ich glaube tatsächlich, so neues Telefon, also was halt noch nicht Ewigkeiten Benutzung ist, da hat man recht gute Chancen. Und wenn man halt nicht den perfekten Abdruck hat, dann hat man halt zumindest Teile davon und die Teile kann man zusammensetzen, komme ich später auch noch dazu. Noch ein weiterer Schritt, das war letztes Jahr, habe ich ein Paper geschrieben, wo es unter anderem den Inhalt hatte, dass wir uns Telefone, also Mobiltelefone angeguckt haben und mal so geguckt haben, was man denn mit den Mobiltelefonen selber machen kann, beziehungsweise mit den Kameras, die drin sind. Und da ich halt irgendwie aus der Biometrie komme, wollte ich halt irgendwie auch mal sehen, wie sieht es denn mit so Bildern aus. Das andere Szenario, was wir uns dabei überlegt haben, ist, dass man die Kamera des Telefons unter seiner Kontrolle hat. Das ist nicht wirklich ungewöhnlich, also halt irgendwie, wie oft klickt ihr irgendwie, wenn sagt, ja, will auf Kamera oder was auch immer zugreifen, irgendwie auf, ja, mach mal, beziehungsweise gibt es zum Beispiel unter Android, wenn man irgendwie das Flashlight hinten, also die Lampe, eine App dafür installieren will, hat man automatisch immer auch Zugriff auf die Kamera, das ist halt, oder also war zumindest früher so, dass die halt einfach nur in Kombinationen benutzt werden konnten oder Rechte verteilt werden konnten. Und auch sonst ist es, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, oder nicht so schwierig für einen Angreifer, Zugriff auf eine Kamera vom Mobiltelefon zu kriegen. Also auf jeden Fall einfacher als zum Beispiel auf den Touchscreen selber, irgendwie Passworteingabe und so weiter. Ja, also wie gesagt, die Annahme des Angriffsszenarios ist, wir haben Zugriff auf die Kamera. Und dann habe ich einfach mal geguckt, welche Finger oder was kann man denn für Bilder damit machen? Und ja, das Szenario seht ihr so auf der linken Seite, also Telefon liegt auf dem Tisch und der rechtmäßige Benutzer will es halt irgendwie gerade aufnehmen, beziehungsweise andersrum ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, er hat es abgelegt, nimmt seinen Finger gerade weg, dann hat man irgendwie auch so die Erschütterung, liegt jetzt auf dem Tisch, kann irgendwie halt die Aufnahme starten, muss halt nicht die ganze Zeit irgendwie Bilder aufnehmen oder einen Film mitlaufen lassen. Was man halt da sieht, ist hier auf der linken Seite, rechten Seite zu sehen, praktisch ein Foto und ein relativ gut sichtbare Fingerabdrücke. So zu den technischen Daten, das waren Oppo N1 mit einer 13-Megapixel-Kamera, also halt für eine Backkamera inzwischen irgendwie auch auf jeden Fall nicht mehr der neueste Schrei, da sind wir inzwischen bei, keine Ahnung, 41 oder irgendwie 48 inzwischen. Das heißt, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Wobei man dazu sagen muss, dass die Auflösung selber eigentlich gar nicht das Problem war, sondern eher die Belichtung. Also man sieht da zwar jetzt relativ gut die Fingerabdrücke, aber ich muss gestehen, dass das so ein ganz kleines bisschen gefaked war. Also das Problem ist halt immer, wenn man halt die Kamera auf dem Tisch liegen hat und darüber die Fingerabdrücke, kommt meistens das Licht von oben und überstrahlt halt den Finger. Das ist halt jetzt irgendwie vom Schreibtisch, wo die Schreibtischlampe so in einer halbwegs sinnvollen Höhe auf die Schreibtischplatte leuchtet, davon reflektiert und dann die Finger aufnimmt. Das heißt, es geht, aber ja, zugegebenermaßen ist es schon so ein Grenzfall. Aber wenn wir schon mal die Idee hatten, was kann man denn so mit Kameras machen, da kann man natürlich auch ganz andere Kameras nehmen, und zwar halt Spiegelreflexkameras. Und was wir gemacht haben, ist irgendwann letzten Sommer, haben wir uns einfach mal hingesetzt auf einer Chaos-Veranstaltung und irgendwie ich habe mich in den Stuhl gesetzt, war schönes Wetter. Der Macke hat sich irgendwie seine Kamera geschnappt, das ist irgendwie eine Canon DX1, D1X, irgendwie halt so ein Standardteil für Leute, die ein bisschen was von Fotografie irgendwie Ahnung haben. Also jetzt irgendwie nicht die super teure Gerät, irgendwie aber auch keine Kleinbildkamera. Und ein 200-Objektiv. 200-Objektiv ist halt schon so ein Zoom-Objektiv, aber irgendwie halt auch nicht. Also das kauft man sich halt einfach, das kostet irgendwie jetzt irgendwie ein paar hundert Euro. Also ist halt so Standardausstattung für Leute, die ein bisschen was mit Fotografie machen. Und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben Bilder aufgenommen. Und wir haben es halt irgendwie so von 2 bis 7 Meter gemacht. Und die Ergebnisse sehen wir hier. Auf der linken Seite ist das Bild aus 3 Meter Entfernung. Und auf der rechten Seite ist das irgendwie aus 7 Metern. Und ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung, so bis zu 7 Meter kann man durchaus was reißen. Also das ist noch ausreichend gut, zumindest irgendwie so dezentrale Wirbel, also das, wo die Algorithmen sich irgendwie besonders gerne raufstürzen, weil es halt irgendwie in der Mitte ist und irgendwie auch ziemlich gut Minutien da zu sehen sind, sind halt bei dem Bild relativ gut zu sehen. Und würde ich behaupten, dass man damit irgendwas anrichten kann. Das heißt, mit einer relativ guten Kamera kann man bis zu 7 Meter, also ich sag jetzt mal hier bis zu Schub da hinten in der Ecke, Bilder vom Fingerabdruck machen, was man, die man halt später verwenden kann, um Attrappen zu bauen. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen optimieren. Und zwar, wenn man kein optisch sichtbares Licht nimmt, sondern Infrarotlicht. Ja, Infrarotkameras kennt ihr irgendwie so, diese Überwachungskameras, die überall so am Bundestag und sowas hängen, sind in der Regel, haben Infrarotscheinwerfer einen relativ starken. Das heißt, man leuchtet da irgendwie einfach auf den Finger rauf. Die Person selber sieht das Licht eher nicht. Also Infrarotlicht ist halt in der Regel unsichtbar. Man hat so ein paar Oberwellen, die man irgendwie noch sehen kann. Aber das kann man relativ gut verstecken. Und man hat dann halt eine Kamera, wo der Infrarotfilter entfernt ist. Also man muss halt irgendwie auch nicht mal so eine fancy, teure Infrarotkamera kaufen, sondern man kauft sich einfach eine normale Kamera mit einem Siliziumchip drin, macht den Infrarotfilter raus und kann ihn dann benutzen. Bei manchen geht das sogar automatisch. Die haben sogenannten Nightshot-Modus gehabt. Also gab es den ganz früher mal, wo halt irgendwie dieser Filter dann mechanisch weggeklappt wurde. Das ist irgendwie dieses grüne Schimmerlicht, was man irgendwie kennt, irgendwie so, wenn halt Nachtaufnahmen so von Tieren oder von toten Soldaten gezeigt werden. Dann sind das in der Regel so Infrarot, also Siliziumkameras ohne Infrarotfilter. Auch hier wieder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite waren es, glaube ich, 3 Meter, auf der rechten Seite so 6 Meter. Und sieht halt auch auf jeden Fall, ja, also da nicht, aber auf meinem Bildschirm sieht das auf jeden Fall irgendwie schicker aus. Das heißt, irgendwie mit Infrarot kann man da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Und man kann natürlich auch immer noch das Objektiv erhöhen oder vergrößern. Das heißt, wenn man nicht auf das 200er Objektiv angewiesen ist, sondern zum Beispiel ein 500er oder sowas nimmt, das kostet dann tatsächlich schon ein bisschen mehr. Aber hat man halt dann so die doppelte Auflösung, doppelte Größe, wie auch immer. Das heißt, irgendwie, ich würde sagen, also 10 Meter ist auf jeden Fall locker drin, wenn nicht eher so 15 Meter. Ja. Nächste Möglichkeit. Ja, bitte. Magst du das Mikrofon? Kannst du das Mikrofon mal rüberreichen?
Vorne. Also angenommen, du hättest jetzt so einen Raum wie diesen hier,
würdest sagen, du möchtest alle Leute hier identifizieren in diesem Raum und würdest irgendwo eine Kamera verstecken. Alle halten mal irgendwo ihre Hände so, dass man einen Fingerabdruck nehmen kann mit dem Verfahren. Wie hoch würdest du den Aufwand schätzen oder wie viele Finger pro Minute oder Stunde würdest du abgreifen können, um Leute zu identifizieren?
Also ich würde es ganz zum Anfang erstmal nicht mit Fingerabdrücken machen, sondern mit Gesichtserkennung oder anderen Merkmalen, wo wir später noch zukommen. Bei den Fingerabdrücken ist es hauptsächlich auch wieder eine Frage der Beleuchtung. Also so jetzt in dem dunklen Raum wird es auf jeden Fall schwierig. Wenn man irgendwie draußen auf dem Acker ist oder hier irgendwie schön das Licht von oben an ist, dann ist das sicherlich in relativ unbegrenzter Geschwindigkeit möglich. Also du musst halt kurz fokussieren auf den Finger. Das kriegt man irgendwie wahrscheinlich halbwegs automatisch hin. Und dann macht man halt irgendwie alle paar Sekunden ein Bild von einem Finger, beziehungsweise macht halt mehrere Kameras. Also das ist, also ich würde nicht behaupten, dass es problemlos automatisch geht. Also ich würde es tatsächlich, also die Sachen, die wir gemacht haben, waren tatsächlich manuell, weil halt gerade so der Fokuspunkt irgendwie relativ, oder also die Tiefenschärfe relativ wichtig ist. Aber da gibt es vermutlich dann auch wieder andere Möglichkeiten. Die Slide habe ich jetzt nicht drin. Also es gibt seit, glaube ich, 2-3 Jahren sogenannte Lichtfeldkameras, wo man halt nachträglich die Schärfentiefe nachregulieren kann. Das wäre dann eine Möglichkeit dafür. Und ansonsten tatsächlich automatisch, also dann würde ich würde es anders machen. Und zum Beispiel, du hast eine Glasscheibe, wo halt Leute immer ihre Hand gegendrücken, weil sie die Tür aufmachen wollen. Du hast dahinter eine Kamera, die wunderbar genau auf den richtigen Fokuspunkt mit guter Beleuchtung oder, also da gibt es bessere Möglichkeiten, als das jetzt irgendwie im Raum zu machen.
Aber generell ist sowas einfach möglich, also mit dem entsprechenden
Wie gesagt, Aufwand. Automatisch ist es wahrscheinlich möglich, nicht so einfach, aber in der Theorie auf jeden Fall durchaus machbar. Ja. Genau, nächster Punkt. Wenn man keine Kameras benutzen will, ich sehe gerade, hier sind die Slides so ein bisschen vertauscht. Dann machen wir das hier ganz kurz, also als Einschub sozusagen. Wenn man keine Kamera hat, was gibt es denn noch so für andere Möglichkeiten, an irgendwie Bilder von Fingerabdrücken zu kommen? Und eine Möglichkeit ist natürlich das große, weite Internet. Und ganz beliebt sind so Sachen wie Google Image Search oder Flickr, wo Leute freiwillig alle ihre persönlichen Bilder inklusive Fingerabdrücke hochladen. Also einfach mal nach Google, nach Fingertipp und Makro oder sowas suchen und man hat echt hunderte bis tausende Bilder. Ganz lustig zu diesem Bild, die Story habe ich zum Kongress auch schon erzählt. Ein Freund von mir, wir waren auf der Nation, also ein Festival draußen, und der irgendwie kam so ganz aufgeregt zu mir: Hey, du machst doch was mit Fingerabdrücken, ich habe hier ein Bild für dich, zeig mir irgendwie so auf seinem Telefon dieses Bild. Meinte, hier, guck mal Fingerabdruck an. Und ich meinte, ja, habe ich irgendwie vorgestern beim irgendwie durch Flickr durchcrawlern gefunden. Jetzt weiß ich aber auch, wem es gehört. Vielen Dank. Das Schöne, also selbst wenn halt tatsächlich bei so Google Image Search sind halt die Namen nicht dran. Bei Flickr hast du in der Regel zumindest den Namen vom Fotografen. Das heißt, man hat nicht nur den Fingerabdruck, sondern in der Regel zumindest die Person oder eine bekannte Person irgendwie gleich noch mit dabei. Das heißt, man kann da dann auch gleich den passenden Namen dazu oder die passende Identität zu dem Finger irgendwie finden.
So, alles klar. Vielleicht eine dumme Frage, aber hast du schon mal versucht, Fotos über Facebook zu finden, die du auswerten konntest? Reicht da die Bildqualität aus oder?
Facebook habe ich nicht benutzt, keine Ahnung. Also man muss halt schon Bilder nehmen, wo halt die Hand im Vordergrund steht. Also das ist halt irgendwie nicht eine Frage der Auflösung. Also wie habe ich das da irgendwie, genau. Bei dem Bild, also wir haben hier so bis 150 oder 180 Pixel Breite von dem Finger, kann man das irgendwie halt noch halbwegs benutzen, aber es ist tatsächlich eine Frage der Schärfe. Und wenn man halt irgendwie nicht tatsächlich aktiv versucht, den Finger abzulichten, dann hat man mal Glück, dass es irgendwie den richtigen Finger oder die richtige Tiefenschärfe hat, aber durch Zufall passiert das selten. Also auch da wieder Fingerabdrücke nicht, Gesichtserkennung und sowas kommen wir gleich nochmal dazu, da auf jeden Fall.
Alles klar, danke.
Ja, also eigentlich wollten wir nach dem Bild jetzt das Bild machen. Und zwar, also bisher waren so die ganzen Sachen, die ich erzählt habe, eher so unter Laborbedingungen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das irgendwie schon mal richtig machen, dann wollen wir natürlich auch sehen, dass das in der Praxis funktioniert. Und haben mal einen Fotografen gefragt, der des Öfteren in der Bundespressekonferenz rumspringt, ob er nicht mal nicht nur auf die, also halt so schöne Politikerfotos, wie sie irgendwie stehen und irgendwie die neuen Gesetze verkünden, so mit irgendwie auf das Gesicht raufhalten, sondern irgendwie auch mal gezielt auf die Finger raufhalten kann. Also deswegen, man muss das schon gezielt machen. Aber wenn man das gezielt macht, dann kommen da durchaus irgendwie schöne Ergebnisse raus. Und zwar hier Frau van der Leyen, irgendwann Ende letzten Jahres haben wir das Bild gemacht. Und wie ihr auf der rechten Seite seht, ist das durchaus brauchbar. Das war auch so wieder ein Abstand von 3 Metern. Also so in der Bundespressekonferenz ist das sozusagen die erste Reihe, wo die Fotografen stehen. Wieder mit dem Canon D1X und einem 200er Objektiv. Und wie gesagt, da kann man durchaus was machen. Das sieht jetzt halt noch nicht perfekt aus auf der rechten Seite. Also es ist praktisch so das binarisierte, also das in Schwarz-Weiß-Teile aufgegliederte Bild, was man dann halt irgendwie direkt zum Attrappenbau benutzen kann. Das ist immer so ein ganz gutes Zeichen, wie gut denn die Qualität von den Bildern selber ist. Ist nicht optimal, man hat dann wieder noch so ein paar weiße Stellen. Aber zumindestens würde ich so aus Erfahrung sagen, das kann man so benutzen. Also halt, wie gesagt, so hauptsächlich wegen dieses zentralen Punkts, wo halt so die meisten Minutien sind und auch der Abschnitt vom Finger, der halt dann in der Regel auf den Sensor aufgelegt wird, der ist relativ gut zu erkennen. Und alle anderen Sachen kann man halt irgendwie auch noch nachbearbeiten. Also wir haben halt, also zum Beispiel nimmt halt ein zweites Bild auf, wo halt die Teile, die jetzt hier löchrig sind, irgendwie gut sichtbar sind und schneidet die praktisch dann rein. Und hat dann irgendwie auch dort gute Ergebnisse. Was man benutzen kann auf folgende Art und Weise. Und zwar, das ist jetzt hier praktisch die Fingerabdruck oder die Attrappenherstellung. Also bisher waren wir so bei, wie kommen wir an das Merkmal Fingerabdruck ran. Jetzt sind wir da, wie macht man aus diesem Bild mehr oder weniger eine funktionsfähige Attrappe. Und das ist, also die Bilder sind, glaube ich, auch schon 5, 10 Jahre alt inzwischen. Also das haben wir tatsächlich auch schon vor 10 Jahren irgendwie erzählt. Und das hat auch eigentlich bis fast heute so gehalten. Also die meisten Sensoren kann man immer noch mit einer Abwandlung von der Technik überwinden. Und das ist halt so, dass man halt die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die man halt entweder durch ein Glas, wo man den Fingerabdruck abgenommen hat, wie bei Schäuble, oder halt ein Foto, wie bei van der Leyen, wo man halt einfach dieses Bild nimmt, das ausdruckt auf eine Overhead-Folie, also eine Druckerfolie mit einem Laserprinter. Und der Laserprinter, irgendwie sind ja Tonerpartikel, und die Tonerpartikel lagern sich halt auf dieser Folie an. Und das tun sie halt in einer dreidimensionalen Struktur. Das heißt, irgendwie man hat dann so leichte Erhöhungen. Und diese leichten Erhöhungen reichen auch schon so als Abformgrundlage, beziehungsweise als Mold, also als Form, um dann halt dort drauf die Attrappe selber zu machen. Also die Fingerprint-Attrappe. Und auch schon seit 10 Jahren benutzen wir und auch bis heute Holzleim als Attrappenmaterial. Das hat einfach relativ große Vorteile, dass es, wenn es getrocknet ist, nahezu durchsichtig ist, was man da so auf der rechten Seite halbwegs sieht. Man kann es sehr dünn machen und relativ unsichtbar auf den Finger platzieren, was da unten irgendwie zu sehen ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass das normalerweise nicht auffällt. Also ich habe da tatsächlich damals vor Ewigkeiten auch mal ein paar Testeinkäufe gemacht. Das heißt, ich habe mich in ein System eingelernt, wo halt Fingerabdrücke im Supermarkt beziehungsweise in so einem Elektronikfachmarkt benutzt wurden. Habe dann halt von meinem eigenen Fingerabdruck, um halt irgendwie jetzt nicht in Schwierigkeiten zu kommen, eine Attrappe gemacht, habe meinen gefakten Finger auf einen anderen Finger raufgemacht, um halt auch zu zeigen, dass es halt irgendwie nicht durchstrahlt oder sowas. Bin damit hingegangen, habe dann irgendwie, ich glaube, ein Mauspad habe ich damals gekauft in diesem Elektronikladen. Aber ich hätte durchaus auch irgendwie mit dem Computer da rausrennen können. Und er hat es halt nicht gemerkt, dass ich halt mit dem Fake-Finger bezahlt habe. Das heißt, da kann man durchaus auch irgendwie Schaden anrichten. Und man kann halt Schaden anrichten mit einem Aufwand, der relativ überschaubar ist. Also, wie gesagt, so finanziell, das sind ein paar Euro für den Holzleim, für irgendwie eine Druckerfolie. Und so zeitlich ist das der größte Aufwand, ist das Bild ein bisschen schön machen, wenn es halt irgendwie jetzt nicht optimal ist. Und dann halt irgendwie die Dreiviertelstunde warten, bis dieser scheiß Holzleim getrocknet ist. Aber ja, also kein Aufwand für irgendwie, den man nicht treiben will, wenn man dafür einen Rechner kriegt. Gerade ja schon gesagt, dass die Technik eigentlich fast bis heute funktioniert hat, bis dann dieses iPhone kam. Und da mussten wir uns ein bisschen anpassen. Und da wir uns damals sehr viel Mühe gegeben haben, dieses Video zu machen, will ich das einfach mal in voller Länge durchlaufen lassen. Hier hat es ja gerade gesehen, weil die Frage vorhin kam, ich habe das Telefon benutzt, das ist wirklich hier so 1:1, wie ich es damals gemacht habe, irgendwie nachgespielt. Das heißt, ich habe einmal die PIN eingegeben, habe das dann so original genommen, auf den Scanner gelegt. Das jetzt ein und das ist tatsächlich auch schon das Ergebnis. Man muss, wie gesagt, also halt so schwarz-weiß, also von Graustufen auf Schwarz-Weiß-Bild umschalten, aber auch hier kein großer Akt, irgendwie ist einfach irgendwie GIMP zwei Regler gezogen und das ist praktisch schon so das Endergebnis. Man muss das noch invertieren und spiegeln. Das ist einfach dem Herstellungsprozess, der gleich zu sehen ist, geschuldet. Und dann druckt man das einfach auf einen Drucker aus, entweder auf normaler Folie oder irgendwie auf so ein Spezialpapier, was man für fotostrukturierbare Leiterplattenbelichtung benutzt. Das ist diese fotostrukturierbare Leiterplatte, ein UV-Belichter. Und jetzt wird praktisch halt das Bild des Fingerabdrucks auf diese Fotoschicht übertragen. Und wie man das irgendwie früher mit Analogfotos gemacht hat, wird es jetzt entwickelt. Und da sieht man irgendwie schon das Ergebnis. Und das Ganze wird jetzt halt irgendwie noch geätzt. Das heißt, da wo der Fotolack stehen bleibt, wird halt nicht geätzt. Das darunter liegende Kupfer wird weggeätzt. Und man hat dann halt irgendwie eine sehr schöne Abformgrundlage, die halt nicht nur wenige Mikrometer dick ist, sondern halt irgendwie schon ungefähr so die Dimensionen, also die Tiefe von realen Finger hat. Als Trennmittel bzw. auch als Erhöhung der Kapazität wird halt Graphitspray benutzt. Und ja, wie schon gesagt, so Holzleim seit 10 Jahren im Einsatz. Dünn auf der Leiterplatte verteilt. Dann trocknet das Ganze. Und dann wird das nur noch entfernt. Das ist jetzt ein bisschen langwierig, aber da müssen wir jetzt durch. Wollte natürlich das schön machen. Wir haben das Video, also es gab damals so die Challenge, als das iPhone rauskam, beziehungsweise bevor es rauskam. Was ich jetzt tue, ist, mich einmal praktisch einzulernen. Was ich vorhin erzählt habe, ist Enrollment. Und danach wird halt irgendwie der Attrappe von einer anderen Person praktisch benutzt. Es gab die Challenge, ist Touch-ID hacked yet? Haben halt so ein paar amerikanische Sicherheitsforscher ausgerufen, sozusagen, wer als erster das iPhone hackt. Und die wollten natürlich, also wir haben halt gesagt, wir haben es kaputt gemacht, nach 2 Tagen oder nach 1,5 Tagen. Und die wollten natürlich einen Beweis haben. Und da dachten wir, naja, wenn wir schon einen Beweis machen, dann machen wir es irgendwie auch in professionell. Haben uns irgendwie eine Kamera genommen. Und genau, das ist jetzt halt praktisch so die Attrappe. Wird aufgelegt, funktioniert auch nicht beim ersten Mal, aber irgendwie beim zweiten bzw. dritten Mal hat dann auch tatsächlich die Attrappe das iPhone entsperrt. Ja, die Story dazu war, ich habe ja vorhin schon erzählt, das war im September, Oktober 2013. Es kam am Freitag raus und es war am Sonntag kaputt gespielt. blöderweise war an dem Sonntag Bundestagswahl. Das heißt, alle deutschen Presseorgane haben uns gehasst dafür, dass wir es irgendwie um 18 Uhr, also praktisch so zum die Prognosen kommen raus, irgendwie rausgehauen haben. Aber da wir damit gerechnet haben, dass es irgendwie halt durchaus zeitlich knapp wurde und irgendwie es auch noch andere Leute versucht haben, haben wir gedacht, naja, dann scheißen wir irgendwie auf die deutschen Reporter und machen es halt trotzdem. Und tatsächlich hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass das gar keine so schlechte Idee ist. Die Jungs von Google auch nur 3-4 Stunden nach uns irgendwie fertig gewesen wären. Von daher war es ganz gut so. So. Jetzt kommen wir sozusagen zu dem Punkt mit den kranken Ideen, die so in den Köpfen rumfliegen. Das erste, ich habe es mal mit Branding überschrieben. Ich werde jetzt hier tatsächlich so einmal alle meine Ideen, die ich noch habe, irgendwie kundtun, die ich bisher immer so zurückgehalten habe, in der Hoffnung, dass irgendwann die Sensorhersteller irgendwie tatsächlich mal sinnvolle Sensoren bringen, dass man halt irgendwie auf die Geheimwaffen zurückgreifen muss. Ist jetzt nach 10 Jahren nicht passiert und so langsam habe ich auch keine Lust mehr zum Warten und wahrscheinlich wird es sowieso eh nie was. Von daher jetzt so halt praktisch die Dirty Secrets. Branding, wir haben das auf dem Kongress vor Ewigkeit, ich habe leider das Bild nicht mehr gefunden. Ich glaube 2004 auf dem Kongress habe ich einen Vortrag über Biometrie auch gemacht und habe mich halt vorher mit einem unterhalten, ja, wie sieht es denn aus, wenn man halt irgendwie so die Haut da wegbrennt, wie sieht man das denn noch? Und der meinte, oh, ich habe hier so einen Lötkolben, ich probiere das einfach mal, hat sich ein Smiley in seinen Finger irgendwie reingebrannt, meinte irgendwie, hat auch gar nicht wehgetan. Und tatsächlich irgendwie habe das Sensorbild damals gehabt, heute leider nicht mehr gefunden. Wenn man den Finger auf den Sensor gelegt hat, hat man da halt irgendwie nicht den Fingerabdruck gesehen, sondern so einen kleinen Grinsesmiley. Das Ganze kann man natürlich irgendwie dann auch sinnvoll machen, dass man halt irgendwie nicht einen Smiley sich reinbrennt, sondern halt einen fremden Fingerabdruck. Wenn es jetzt nicht unbedingt der eigene Finger sein soll, kann man irgendwie auch ein Stück Schweinerippchen sich kaufen. Muss man dann halt irgendwie nur wieder auf den eigenen Finger raufmachen, beziehungsweise für unbeobachtete Szenarien irgendwie reicht es auch halt wunderbar, das da irgendwie reinzubrennen. Kann man mit einem Laser vermutlich machen, kann man aber auch, wie hier auf der rechten Seite, das hat irgendwie auch so eine Grundlage, so eine Abformgrundlage, wenn man die halt irgendwie heiß macht, irgendwie so das Kupfer von der Platine, dann einfach so das Fleisch oben rauf drückt, dann wird sich halt irgendwie der Fingerabdruck da irgendwie auch reinbrennen und man hat dann halt tatsächlich echtes Fleisch und den halbwegs richtigen Fingerabdruck. Das heißt, da wird es halt für die Sensoren auch extrem schwierig, da irgendwie noch zu sagen, dass das irgendwie kein echter Fingerabdruck, sondern eine Attrappe, weil du hast halt einfach mal alle Merkmale von halt einem echten Finger da. Wie gesagt, musste bis jetzt noch nicht zum Einsatz kommen. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass es dagegen eine brauchbare Lösung gibt. Also einen Schutz davor gibt. Was es gibt, beziehungsweise eine andere Alternative, ist also halt so der tatsächlich letzte Schrei, wenn irgendwie selbst das irgendwie erkannt wird. Man kann heutzutage irgendwie Haut aufwachsen lassen, irgendwie es geht im Labor wunderbar, irgendwie Nährlösung rein, machst eine Grundlage und die Haut wächst auf. Kann man natürlich irgendwie auch einfach auf einer Leiterplatte irgendwie aufwachsen lassen oder was auch immer die Grundlage für diese Hauttransplantationswachstumsschalen sind. Wenn man da halt einen Fingerabdruck molt, also eine Abformgrundlage reinlegt, dann wird sich die Haut da irgendwie auch da drauf bilden. Und auch da bin ich mir relativ sicher, dass da irgendwie keine Möglichkeiten gibt, das zu überwinden, beziehungsweise halt zu detektieren. Multilayer-Attrappen, also eigentlich ist das Graphitspray auf dem iPhone-Sensor auch schon so multilayer. Das heißt, man hat halt als Grundlage den Holzleim und darüber halt die Graphitschicht. Das heißt, Multilayer insofern, dass halt der Finger ja irgendwie auch nicht aus die Haut geht bis unten zum Knochen, sondern man hat dann irgendwie auch die verschiedenen Hautschichten, so Lederhaut, Oberhaut und so weiter. Und wenn halt tatsächlich mal ein Sensor dazu kommen würde, diese Schichten separat zu detektieren, dann könnte man halt mit so einem Multilayer-Attrappe Also man kann sich halt vorstellen, einfach mal macht Holzleim rauf, lässt ihn trocknen, macht halt Holzleim mit ein bisschen anderen Brechungsindex drüber und dann kann man irgendwie auch Attrappen bauen, die nicht erkannt werden. Da war eine Frage. Magst du das Mikrofon mal dahinter werfen?
Hier kam gerade die Frage auf, ob man mit wesentlich besserer Auflösung auf die Schweißdrüsen gucken könnte, um damit...
Gute Frage. Kommen wir zur nächsten Slide, und zwar ist auch wieder so ein bisschen verkehrt rum. Ich hätte erst die Attrappenerkennung machen sollen, aber das passiert, wenn man die Slides erst in letzter Sekunde fertig macht. Dankeschön. Tatsächlich gibt es in der Theorie, habe ich vor bestimmt auch schon 5, 6, 7 Jahren gelesen, so eine relativ bekannte Schwedin, die sich mit Fingerabdruckerkennung beschäftigt hat. Die hat einen Algorithmus geschrieben, der nicht die Schweißporen selber detektiert, sondern tatsächlich den Schweiß austritt. Das heißt, irgendwie man legt den Finger auf einen Sensor, der halt so ein bisschen warm ist und den Schweiß anregt. Und die gucken dann halt den Kontraständerung von dem Schweiß, der aus den Schweißporen austritt und dann in den Kanälen weiterfließt. Ist, soweit ich weiß, auch nie in der Praxis umgesetzt worden, weil man muss den Finger lange draufhalten und das System wird viel zu teuer und groß und was auch immer. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wo tatsächlich die gerade vorgestellten Gegenmaßnahmen auf jeden Fall nochmal überdacht werden müssen. Wenn wir halt so Schweißporen nehmen, dann machen wir halt einfach, also wie gesagt, Lasercutter hatte ich ja vorhin schon irgendwie angedeutet, dann macht man halt irgendwie einfach auch noch kleine Schweißporen rein und macht halt oben ein Reservoir mit Wasser, Schweiß, was auch immer, dass das irgendwie dann durchsickert. Das geht halt alles. Das ist halt immer so das Wettrennen zwischen Herstellern und den Hackern. Und bei Biometrie bin ich mir relativ sicher, dass die Hacker immer irgendwie in der Vorderhand sein werden. Ist halt die Frage, wie viel Zeit man da rein investieren will, das kaputt zu machen. Bisher ist es irgendwie noch relativ einfach. Andere Möglichkeiten, so Attrappen zu erkennen, sind einerseits Luftblasen im Material. Das heißt halt, dieser Holzleim, wenn man den halt jetzt nicht irgendwie vorher entgast, dann sind da durchaus Luftblasen drin, die halt auch, Entschuldigung, beim Austrocknen irgendwie in der Attrappe hängen bleiben. Und wenn man richtig gut hochauflösende Sensoren hat, dann kann man die natürlich auch später sehen. Schweißporen gerade schon angesprochen. Dann gibt es so Sachen wie die Verformung der Attrappe. Also bei dem iPhone jetzt nicht gerade, aber zum Beispiel, wenn man halt so Sensoren hat, wo man den Finger rüberziehen muss, wenn man zum Beispiel am Anfang des Sensors, hat glaube ich bisher auch noch keiner umgesetzt, war irgendwie eigentlich eine ziemlich lustige Idee, so am Anfang des Sensors so einen kleinen Plastiknubbel hat und dann halt seinen Finger rüberzieht, dann hat halt so eine Attrappe schon, wird ein anderes Bild liefern. Das heißt irgendwie, ein Finger ist halt sehr flexibel, das heißt irgendwie dahinter wird man halt trotzdem noch ein sehr gutes Bild sehen. Wohingegen, wenn man halt so eine Holzheimattrappe hat, die ist halt so ein bisschen starr schon. Das heißt, dahinter wird man auf jeden Fall so diese Kerbe, wo sich halt der Holzleimattrappe noch nicht wieder ganz nach unten gebogen hat, wird man irgendwie weiterhin sehen. Wie gesagt, ist eine ganz lustige Idee, wurde, glaube ich, noch nicht umgesetzt bisher. Aber auch da wieder muss man halt die Attrappe anpassen, beziehungsweise wenn man halt hier dieses, wir wachsen Haut auf eine Leiterplatte auf oder brennen das irgendwie in einem Kotelett, dann hat das halt irgendwie wieder die Eigenschaften, die irgendwie dann auch nicht gesehen werden können. Multilayer-Erkennung, ganz lustig. Ich hatte irgendwann letztes Jahr ein paar Franzosen hier, also Fernsehteam, die auf sehr interessante Weise an ein Kontrollsystem von der französischen Grenze gekommen sind, also Fingerabdrucksystem. Das ist halt so wirklich so das State-of-the-Art-Ding, so irgendwie der High-Security-Sensor. Interessanterweise haben meine Attrappen so nach ein bisschen Rumspielen tatsächlich funktioniert, aber sie haben auch nur so lange funktioniert, wie man sie sich nicht mit einem speziellen Maskenkleber auf die Finger geklebt hat. Das hat natürlich irgendwie stutzig gemacht. Und ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert und tatsächlich werben sie damit, dass sie von unten mit verschiedenen Wellenlängen in den Finger oder in dem Fall in die Attrappe leuchten und halt unterschiedliche, an unterschiedlichen Schichten wird es halt reflektiert und durch diesen Kleber, mit dem man die Attrappe aufgeklebt hat, gab es anscheinend so einen Brechungsindex-Unterschied, dass man halt gesehen hat, dass da so dieses Multilayer-System oder ein Multi, also eine Attrappe auf den Finger geklebt wurde. Von daher schon mal irgendwie ganz fancy. Wenn man allerdings halt als Kleber nicht diesen hautfreundlichen Kleber genommen hat, sondern einfach den Holzleim selber, um halt die Attrappe aus Holzleim auf den Finger zu kleben, wurde es dann irgendwie auch wieder nicht erkannt. Das heißt, wie gerade gesagt, es gibt immer so, man schaukelt sich so hoch. Und so als praktisch so Zwischenstand gleich kommen wir noch dazu, wie kann man denn verhindern, dass man Fingerabdrücke sichtbar machen kann oder irgendwie, dass man Fingerabdrücke hinterlässt. So die beiden rechten, linken Bilder sind damals, als der E-Pass eingeführt wurde, also der elektronische Reisepass, haben wir die gemacht und raten auch bis heute, wenn sich Leute einen elektronischen Reisepass abholen und ihre Fingerabdrücke nicht dort beim Start hinterlassen wollen, doch Sekundenkleber sich auf die Finger zu schmieren. Das sieht dann so aus, also ganz links irgendwie so das Original, rechts daneben irgendwie mit ein bisschen Sekundenkleber drauf. Ist tatsächlich brauchbar, ist in der Praxis getestet und auch unter Extrembedingungen. Also ich war damals halt tatsächlich mit jemandem da im Bürgeramt, der das gemacht hat, der das irgendwie testen wollte. Und sie musste irgendwie an verschiedene Rechner, weil sie dachten, der Sensor wäre kaputt. Sie haben den Rechner neu gebootet, sie haben den Vorstand oder den Vorsteher von dem Bürgeramt runtergeholt und irgendwie der hat irgendwie groß die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sie musste sich die Hände waschen sogar. Aber im Endeffekt hat das halt alles den Sekundenkleber irgendwie nicht weggemacht und sie hat tatsächlich einen Reisepass gekriegt, einen elektronischen Reisepass ohne Fingerabdrücke, was eigentlich nicht sein sollte. Ja.
Weiß man, was da passiert, wenn man dann an der Grenze ist und einen Pass hat, wo kein sichtbarer Fingerabdruck drauf ist, beziehungsweise ein unerkennbarer Fingerabdruck? Nee, aber man
es ist dann kein unerkennbarer Fingerabdruck drauf, sondern es gibt ein Button hat keine Finger. Und der wird dann in der Regel gedrückt, wenn halt keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Dieser Button muss einfach da sein, wenn halt irgendwie sich jemand mit der Kettensäge irgendwie die Hand abgesägt hat und sich einen Pass holt, der muss dann natürlich irgendwie vermerkt werden, ja, der hat halt jetzt wirklich keine Finger. Und in dem Fall ist es halt so, der hat zwar Finger, aber hat keine Fingerabdrücke. Und es ist tatsächlich auch nicht ungewöhnlich. Also halt so in dem krassen Beispiel muss man halt schon ein bisschen was machen, so irgendwie, wenn man gerne bouldern geht oder irgendwie viel mit Holz arbeitet oder was auch immer. Oder halt Chemikalien, also Friseuse ist irgendwie immer die gute Aussage. Also man muss dann auch so ein bisschen auf dumm machen und ein bisschen mitspielen und sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade, bin Friseusin, komme gerade frisch vom irgendwie Haare färben, meine Finger sehen immer so aus. Also es glänzt auch so ein bisschen, das heißt, man kann halt nicht sagen, ihr könnt mir gar nichts, sondern man muss halt auch so ein bisschen mitspielen. Aber dann funktioniert das wunderbar. Andere Möglichkeiten war so irgendwie die Transplantation. Das war irgendwie, ich glaube, ein Kubaner, der in die USA einreisen wollte und der hat sich tatsächlich die Abdrücke seiner Füße auf seine Finger transplantieren lassen. Hat wohl ganz gut funktioniert, bis der Grenzbeamte halt genauer hingeguckt hat und irgendwie diese fiesen Narben gesehen hat und dann meinte, naja, dann gucken wir mal genauer hin und dann ist er irgendwie doch aufgefallen. Wenn man das schön machen würde, würde es wahrscheinlich irgendwie besser funktionieren. Die anderen zwei Varianten sind wahrscheinlich nicht minder schmerzhaft. Das eine ist halt so das typische Verbrennen. Also irgendwie man hat die heiße Herdplatte, patscht halt richtig lange rauf. Gab es tatsächlich eine Reihe von Fällen in Schweden, auch so vor 5, 6, 7 Jahren, wo sie, also die schwedische Regierung, alle Asylbewerber einbestellt hat. Und gesagt hat, ja, gebt noch mal irgendwie hier alle eure Fingerabdrücke ab, weil wir wollen jetzt eure Fingerabdrücke haben. Und als Asylbewerber hat man irgendwie relativ wenig Rechte. Also auch hier in Deutschland, bevor der elektronische Reisepass eingeführt wurde, wurde der elektronische Aufenthaltstitel eingeführt für die Ausländer, so als Testlauf, die sich halt nicht wehren können. Auch da war es so, dass halt manche Asylbewerber halt nicht legal im Land waren, beziehungsweise irgendwie dem Land nicht vertraut oder dem Staat nicht vertraut haben und die Fingerabdrücke nicht abgeben wollten. Und da gab es halt wirklich mehrere bestätigte Fälle, wo halt Leute halt irgendwie die Finger auf die Herdplatte gelegt haben. Das muss echt übelst wehtun. Also will ich nicht erleben. Aber da sieht man mal, wie verzweifelt solche Leute sind. Und die letzte Variante, Habe ich auch selber schon mal ausprobiert, kann ich euch sagen, funktioniert nicht. Aber ich lasse sie einfach mal hier von Huma erklären.
Now listen, all the drugs we want are right across the border. I have a friend who'll help us.
The border, eh? Then I'd better sand off my fingerprints.
Oh!
Oh! I could just wear gloves. Nah, they're upstairs.
Jetzt doch besser.
Hola, senor. We are gringos who wish to spend mucho dinero in your country.
Splendid. Welcome to Canada.
Ciao!
Ja, ich war letzten Monat auf einer Konferenz in Kanada, da hat das Video natürlich irgendwie noch besser funktioniert. Ja, ich würde sagen, da ich jetzt so ungefähr bei knapp der Hälfte bin, machen wir einfach mal eine kurze Pause, vielleicht mal irgendwie durchlüften und wer zum Rauchen raus will, zum Rauchen und ansonsten so in 5 Minuten weitermachen. Wenn es jetzt nicht spontan noch eine Frage zu Fingerabdrücken gibt. Ja.
Gibt es da eigentlich einen großen Unterschied zwischen den Sensoren, wo man den Daumen auflegt und wo man ihn durchzieht?
Die Technik ist eigentlich die gleiche. Man hat halt bei den Auflegesensoren halt ein Array, was in der Regel quadratisch ist. Und bei den Rüberziehsensoren ist es rechteckig. Das heißt, man hat halt die gleiche Breite, aber irgendwie nur 8 Pixel Tiefe. Und dann setzt man aus den 8 Pixeln dann irgendwie das Bild zusammen. Die Benutzung ist halt ein bisschen unterschiedlich. Und gerade so für die Attrappenherstellung muss man halt natürlich dann sehen, dass man halt, also man benutzt halt Kleber. Das heißt, der ist ein bisschen sticky und lässt sich nicht so einfach rüberziehen. Das heißt, man muss im Zweifelsfall ein bisschen Talkum raufmachen, um halt die, das irgendwie leichter rüber, rutschig machen. Super.
Hier ist noch eine Frage, und zwar, ob vielleicht...
Ist das deine Frage oder traut sich die andere Person nicht, die Frage zu stellen?
Das ist meine Frage, die ich die ganze Zeit schon stellen wollte. Und vielleicht kommst du da nachher nochmal drauf zurück, aber mich würde interessieren, so als Abgrenzung der verschiedenen Methoden voneinander, wo würde man jetzt noch halbwegs sinnvoll sagen können, setze ich jetzt eher 4 Zahlen PIN-Code, 6 Zahlen TIN-Code, Fingerabdrücke ein, verteidigt besser gegen meine Kinder, schauen mir ständig zu und wissen dann den Code versus, Mischung dieser verschiedenen Systeme, um dann ein gutes Sicherheitslevel hinzukriegen. Ich weiß nicht, das passt vielleicht nachher besser, wenn du die anderen Systeme auch durchhast.
Ich glaube, das ist ganz zum Schluss. Also es gibt auf jeden Fall keine allgemeine Antwort dafür. Es ist halt immer eine Frage, welche Werte man damit schützt und wie einfach ist es, diese Systeme zu überwinden. Dass sie einfach zu überwinden sind, habe ich, glaube ich, gezeigt, gerade zumindest für Fingerabdrücke. Musst du dir halt selber überlegen, ob halt 5 Euro für Holzheim ausgeben und irgendwie eine halbe Stunde arbeiten, dem Wert entsprechen, was du damit sicherst.
Ich habe da so ein paar Gedanken dazu, aber mich würde halt interessieren, dann ob du dann noch was zu sagen kannst.
Lass mal am besten irgendwie zum Schluss machen, wenn ich
ja, durch super.
Du hast vorhin gesagt, dass irgendwie vor Gericht 12 Minutien als Kriterium gelten, wenn man so ein, die matchen müssen, damit der Fingerabdruck als Beweis zählt. Würdest du sagen, dass es irgendwie viel ist oder kannst du es irgendwie bewerten? Ist es eine sinnvolle Zahl?
Schwierig. Also das ist ja tatsächlich, wird das irgendwie seit langem eingesetzt oder verwendet. Und je nach Finger, also ich glaube, 12 ist schon irgendwie ein ganz, ganz guter Anhaltspunkt. Also man hat halt schon deutlich mehr, aber je nachdem, wie viel, man hat ja nicht immer den gesamten Fingerabdruck irgendwie am Tatort hinterlassen. Und irgendwie, ich glaube, so von kleinen Ausschnitten ist so eine Anzahl von irgendwie 20 oder 30, die man hinterlässt, Minutienpunkten. Und das heißt, irgendwie 12, die übereinstimmen, finde ich irgendwie jetzt durchaus sinnvoll. Was man natürlich irgendwie trotzdem machen kann, ist, die Attrappe auch dazu zu benutzen, halt nicht Zugang zum Computersystem oder zu einer Tür zu gewinnen, sondern halt irgendwie die Attrappe dazu zu benutzen, falsche Spuren zu hinterlassen. Und da kommen wir auch da wieder dahin, wenn man das halt ordentlich macht, bin ich mir auch relativ sicher, dass das für Polizisten oder Kriminaltechniker sehr, sehr schwierig wird, das tatsächlich dann noch von echten Fingerabdrücken zu unterscheiden. Also wir haben tatsächlich, ich arbeite gerade an der Uni und irgendwie so eine Idee gehabt, einfach mal so ein Probenset zu generieren, echte Fingerabdrücke versus Fingerabdrücke, die mit einer Attrappe generiert wurden und das einfach mal so im Doppelblindtest irgendwie ein paar Kriminalbeamten hinzuhalten und mal zu gucken, was da passiert. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wenn man die Attrappe ordentlich herstellt, dass da nicht viel zu machen ist, was also unterscheidungstechnisch. Und damit könnte man auch, glaube ich, das Merkmal Fingerabdruck in der Kriminaltechnik relativ unbrauchbar machen. Also wenn man das einmal in einer ordentlichen Studie wissenschaftlich belegt, dass es nicht erkennbar ist, wenn irgendwie ein gefälschter Fingerabdruck hinterlassen ist, ist, glaube ich, tatsächlich das für den Fingerabdruck nachher mehr oder weniger gewesen. Noch eine Frage?
Was eignet sich eigentlich besser, ein sauberer Finger oder ein verschmutzter Finger, um eine Grundlage zu bilden?
Also schmutzig sollte er nicht sein. Er sollte relativ, relativ viel Fett beinhalten. Also was ich halt früher, habe ich ja vorhin schon erzählt, was man halt irgendwie, wenn man es ordentlich machen will, macht man halt mal kurz so und dann macht man Batsch. Und dann hat man eigentlich optimal. Also es ist halt immer eine Frage, wie grundlegend fettig, also das sieht man aber auch einfach. Also mach einfach mal 2, 3 Fingerabdrücke, beziehungsweise einmal richtig fettig und dann machst du einfach noch 3, 4 nebeneinander und du wirst halt irgendwann sehen, da ist wirklich die optimale. Und das sieht man auch wunderbar. Also wenn du ein Telefondisplay hast, mach einfach mal ein paar Abdrücke, guckst du dir so im Licht an. Also wenn mir langweilig ist, mache ich das auch immer. Das sieht total super aus. Von daher, ich würde sagen, so ein Mittelweg ist ganz gut. Gut, dann jetzt aber die, nein, immer noch nicht, dann da, ja. Ist hier. Kurz, lang, mittel.
Test? Ja. Okay. Wenn ich mir die, meine Fingerabdrücke abbrennen würde oder einen neuen draufbrennen würde, würde sich der alte nach einer Zeit regenerieren oder sollte ich vorher ein Backup machen? Also, falls man alle 6 Monate sich nochmal anonymisieren will und falls man irgendwann den Urfingerabdruck auch nochmal zurückspielen will, dann...
Das hängt tatsächlich entscheidend davon ab, wie tief du ihn kaputt machst vorher. Also, wie gesagt, ich habe es tatsächlich auch mal im Eigenversuch gemacht. Ich habe mir irgendwie so ein Schmirgelpapier genommen und habe einfach mal so lange geschmirgelt, bis halt irgendwie das Blut kam. Und ich kann dir sagen, wenn es wehtut und das Blut kommt, ist ja immer noch der alte Fingerabdruck sichtbar und der wächst auch wieder ohne Probleme nach. Das heißt, also, dass der nicht mehr wirklich nachwächst, da muss man schon ganz schön tief runtergehen. Also ich glaube, das will man nicht.
Okay, okay.
Schub, da ist der Schub. Der Schub hatte gerade noch eine Frage. Nicht wegrennen, du sollst deine Frage stellen. Noch eine ganz interessante Frage, die man so zum Abschluss für Fingerabdrücke nochmal irgendwie klären kann.
Was ich wissen wollte, war, ob es so etwas wie eine abstrakte Beschreibung gibt für diese Punkte, die man sozusagen benutzt zur Fingerabdruckerkennung. Oder ob das nur ein 2D-Bild ist, weil so ein Fingerabdruck ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Der Finger wird größer, kleiner und so weiter.
Also es gibt tatsächlich eine Beschreibung, also es ist eigentlich tatsächlich ein 2D-Bild, also es ist ein kartesisches Koordinatensystem, wo halt irgendwie XY-Koordinaten von diesem Fingerabdruck oder von dieser Minutie aufgenommen wurden. Zusätzlich wird halt noch festgestellt, ob es halt, also was für eine Art von Minutie es ist, also ob es ein Ending ist oder eine Aufspaltung. Das sind halt so die zwei Sachen, die es gibt. Und dann wird in der Regel noch, oder bei manchen Systemen wird halt noch der Winkel, in der diese Minutie weiter verläuft, also wo die Rille dann irgendwie weitergeht, noch als drittes Feature, also einfach eine Winkelzahl dazu genommen. Zum Thema Größe, also die Fingerabdrücke bleiben tatsächlich das Leben lang gleich, also zumindest die Punkte. Sie variieren halt immer ein bisschen in der Dimension, also in der Ausdehnung. Aber auch da, das ist halt einfach in alle Richtungen, wird es dann halt ein bisschen breiter, wenn man irgendwie vom Kindesalter ins Erwachsenenalter übergeht. Aber in der Regel sind die Algorithmen auch so ausgewählt, dass leichte Änderungen in der Größe trotzdem noch erkannt werden. Also dadurch, dass man halt, also zum Beispiel auch wenn man den Finger ein bisschen mehr aufdrückt, wird da die Haut auch ein bisschen weiter auseinandergelegt. Ich habe das mal für einen Sensor bzw. für einen Algorithmus durchgespielt, einfach mal verschiedene Attrappen gebaut und so plus minus 15-20% Größenänderung hat zumindest dieses System toleriert. Also da ist man auf jeden Fall, also auch wenn man halt jetzt ein Foto macht, weiß man ja nicht gleich, wie breit wirklich der Finger ist. Aber man ist da relativ, man hat relativ viel Spielraum. Also wenn man dann ungefähr weiß, wie groß der Finger ist, dann irgendwie reicht das. Gut, das war's zur Fingerabdruckerkennung. Machen wir weiter so mit dem zweiten System, die Gesichtserkennung. Und Gesichtserkennung gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Art und Weisen, das Gesicht aufzunehmen. Das ist entweder die zweidimensionale oder die dreidimensionale Aufnahmetechnik. 2D ist halt einfach eine Kamera, die halt ein Frontalbild macht. Und dann werden halt irgendwie auch so wie bei den Fingerabdrücken, die Minutien, halt markante Punkte im Gesicht gesucht und irgendwie einfach verglichen. Das sind halt in der Regel so die Augen, Kinn, Mund, Nase. Also was man irgendwie so als Mensch irgendwie auch denken würde, was man irgendwie benutzen würde, um irgendwie Gesichter zu klassifizieren. Ganz interessant, weil halt die Augen ein sehr markantes Merkmal sind, wird der Augenabstand selber als Referenz genommen, also für die Größe. Das heißt, wenn man so ein System benutzt und beim Einlernen zum Beispiel schielt, dann sind die Augen näher zusammen. Das heißt, das System geht davon aus, dass das alles ein bisschen gestaucht wäre. Wenn man dann später einen normalen Augenabstand hat, kann es schon dazu führen, dass halt das Gesichtserkennungssystem oder die Software irgendwie dann schon versagen wird, weil einfach die Dimensionen nicht mehr stimmen. Ganz lustig, als damals der elektronische Reisepass eingeführt wurde, war ja neben dem Fingerabdruck irgendwie auch das Gesicht wurde abgespeichert. Und die haben halt irgendwie so feste Mustertafeln gehabt. Also die haben halt, wie das so ist, wenn man halt Menschen im Raster pressen will, versucht man halt irgendwie so Extremwerte irgendwie auch mit einzugliedern. Und dann gibt's halt irgendwie auch Werte oder irgendwie Kopfformen zum Beispiel, die halt diese Extremwerte überschreiten. Also die, nicht die Extremwerte, das sind ja Extremwerte, aber halt irgendwie die Normalwerte überschreiten. Das heißt, es gab einfach Leute, die halt jetzt besonders großen Eierkopf hatten zum Beispiel, die halt irgendwie aus diesem Raster rausfielen die konnten dann halt für kurze Zeit sich keinen Reisepass beantragen, weil halt irgendwie sind zum Meldeamt gegangen, haben gesagt, hier ist mein Passbild und die Meldebeamtin oder der Meldebeamte hat gesagt, nee, aber du kriegst kein Passbild, du kriegst keinen Pass, weil irgendwie dein Kopf zu eierig ist. Gab es tatsächlich Fälle so am Anfang, wo sich dann auch relativ schnell ein Markt dafür entwickelt hat. Es gab halt in relativ kurzer Zeit einfach Photoshop-Plugins, wo man halt irgendwie so die Dimensionen, die maximal erlaubt sind, irgendwie eingeben konnte. Das heißt, die Leute mit dem Eierkopf sind halt zu ihrem Fotografen gegangen, haben gesagt, ich habe hier so einen Eierkopf, mach den doch mal so, dass er in die biometrischen Systeme passt. Der hat irgendwie auf das Plugin geklickt, der hat irgendwie halt das Gesicht zusammengestaucht, dass er irgendwie diese Normen erfüllt hat. Blöderweise hat jetzt das Gesicht zwar die Norm erfüllt, aber wurde nicht mehr erkannt. Das heißt, irgendwie, das zeigt halt schon sehr deutlich, wie sinnlos Biometrie in manchen Szenarien einfach ist. Und halt gerade so biometrische Merkmale, die halt groß schwanken, die haben einfach ein prinzipielles Problem. Und tatsächlich so Studien, die ich irgendwie vor Jahren gelesen habe, die sich halt so mit Gesichtserkennung beschäftigt haben, die haben halt teilweise Fehlerkennungsraten von irgendwie 50, 60, 70% gehabt. Also halt irgendwie so, da fasst man sich einen Kopf, dass das überhaupt irgendjemand in Betracht zieht, dieses System zu verwenden. Also ein großes Problem bei Gesichtserkennung ist tatsächlich die Ausleuchtung. Also sobald halt irgendwie das Licht von der Seite kommt, hat man halt Schattenwürfe und diese ganzen Algorithmen kommen halt irgendwie einfach gar nicht damit klar, wenn halt irgendwie die Nase plötzlich einen Schatten nach links wirft. Deswegen hat sich eine alternative Aufnahmeform rausgebildet, und zwar halt so die dreidimensionale Aufnahmetechnik, um halt einfach genau die Lichtkomponente auszublenden. Das haben sie entweder damit gemacht, dass sie so Binocular-Kameras genommen haben, also wie man das so vom Auge kennt, zwei Kameras, die leicht versetzt auf das Gesicht gucken. Und aus dem Abstand bzw. aus den Differenzen der Bilder kann man halt praktisch die dritte Dimension ausrechnen. Oder ganz interessant, das Bild auf der linken Seite ist, glaube ich, von Siemens gewesen, die das Gesicht mit einem Pattern bestrahlt haben, also mit parallelen Streifen. Und wenn halt diese parallelen Streifen an Unebenheiten auf dem Gesicht auftreffen, also praktisch an an Änderungen der dritten Dimension, dann sehen die auf dem 2D-Bild wie halt also Abwinklungen aus. Und aus diesen Abwinklungen kann man auch wieder die dritte Dimension berechnen. Mit erstaunlicherweise, zumindest hat Siemens behauptet, dass das irgendwie mit einer Genauigkeit von 0,1 Millimeter geht, was ich erstaunlich fand, weiß ich nicht, ob das tatsächlich stimmt. Aber da sieht man einfach mal, wie gut die Systeme auch sind und wie gut dann irgendwie auch die Attrappen im Endeffekt sein müssen. Ob das in der Praxis dann auch wirklich diese Extremwerte annimmt, ist, ist sehr fraglich. Aber zumindest so diese 3D-Systeme sind in dem Sinne vorteilhaft, dass halt genau diese, diese Licht, der Lichteinfluss reduziert wird. Aber auch zur Gesichtserkennung ist das mit der Überwindung relativ einfach. Der einfachste Fall ist tatsächlich ein Ausdruck von dem Gesicht nehmen. Also wenn wir halt irgendwie über 2D-Gesichtserkennungssoftware reden, wie sie heutzutage an den Grenzen für den Ausweis, für die Passkontrolle eingesetzt wird, dann ist das 2D. Das heißt, man kann da einfach dieses 2D-Bild nehmen und ausdrucken und davor halten und das funktioniert. Und das funktioniert tatsächlich auch mit den Systemen, die an der Grenze eingesetzt werden. Und irgendwie, man muss da nicht den 4600 DPI-Drucker haben, sondern das reicht irgendwie ein altes Smartphone mit einer Kackkamera und dann zeigt man das Display, Handy-Display vor die Gesichtserkennungskamera und das funktioniert immer noch. Also es war wirklich, ich habe das mal getestet, grausam. Was man zusätzlich machen kann, oder beziehungsweise um halt die Unzulänglichkeiten ein bisschen zu reduzieren, gibt es die sogenannte Lebenderkennung. Und für die Lebenderkennung gibt es natürlich auch wieder Überwindungsmöglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten haben wir hier mal kurz dargestellt. Das ist ein Video, was ich mit meinem Kollegen gemacht habe, hier Anti-Spoofing-Check. Das heißt irgendwie, er verlangt Bewegungen im Gesicht, also das Blinken des Auges, um erkannt zu werden. Erstmal wieder so der Referenzfall, echte Person, Gesicht ist erkannt, er hat einmal geblinkt. System hat ihn reingelassen. Das heißt, irgendwie Gesichtserkennung funktioniert und der hat gesehen, dass das ein lebendes Gesicht ist. Und die Idee, die uns gekommen ist, wenn man, also wenn ein Foto nicht ausreicht zum Überwinden, hier auch wieder das Gesicht wurde erkannt und er wartet jetzt sozusagen auf, naja, dann blinkert doch mal, um halt zu zeigen, dass du eine lebende Person bist. Und wir haben geblinkert, indem wir einfach einen Stift kurz vor die Augen gehalten haben. Und das System dachte, ach, der Stift sieht irgendwie aus, als wenn es Haut wäre, als wenn er gerade die Augenlider runtergeklappt hat. Und wie ihr gesehen habt, hat das schon vollkommen ausgereicht. Also tatsächlich so Attrappen, Gesichtserkennung habe ich bisher noch kein System erlebt, was wirklich nicht mit einfachsten Mitteln kaputt zu spielen ist. Wenn man ausreichend große Auflösung hat, also ich sagte ja gerade schon, irgendwie im Zweifelsfall reicht auch ein Handy-Display, kann man natürlich irgendwie auch ein Video aufnehmen, wo jemand blinkert, kriegt man auch überall her, spielt das dann irgendwie auf dem Notebook vor, hat auch funktioniert. Diese ganzen Sachen funktionieren nur für die 2D-Erkennung und bei der 3D-Erkennung hat man dann irgendwie im Zweifelsfall andere Möglichkeiten. Auch so bekannt aus Funk und Fernsehen. Mission Impossible ist Serie aus den 80ern, glaube ich, 70ern, wo sie halt auch ganz viel so schon Biometrie-Sachen mit drin hatten. Unter anderem haben wir auch eine Maske, also halt einfach eine Latexmaske. Und ich glaube, das ist auch ein Video hier. Das sieht jetzt hier halt irgendwie einfach aus, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es auch in der Realität nicht wirklich viel schwieriger ist. Also ich meine, die Systeme können einfach nichts anderes machen, als die Gesichtsform aufnehmen. Wenn die Gesichtsform ausreichend ähnlich ist und ausreichend ähnlich bei Gesichtserkennung heißt, da ist wirklich irgendwie eine Menge Toleranz drin, wenn man halt irgendwie so eine Maske hat und der Kopf, also der eigene Kopf jetzt nicht irgendwie viel, viel größer oder eieriger ist als der Kopf, den man nachbilden will und das heißt, die Maske irgendwie raufpasst, dann geht das auch irgendwie problemlos zu überwinden. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, sich so eine Maske zu bauen, dann kann man irgendwie auch die Technik verwenden, die zur Aufnahme verwendet wird, um es auch zu überwinden. Also hier nochmal so eine alte Binocular-Kamera. Und ich weiß nicht, wer von euch irgendwie früher solche rot-grünen Brillen mal in der Hand hatte. Also was man halt auf jeden Fall machen kann, ist auch diesen 3D-Effekt durch, also sei es Polarisation, was man heutzutage aus 3D-Kinos kennt, oder halt diese rot-grün, also einfach mit Filtern, dass man halt irgendwie den linken und dem rechten, der linken und der rechten Kamera halt ein anderes Bild zeigt, was man halt irgendwie dediziert auf diese Kamera bringen muss. Und wenn man halt vor die Kamera so eine rot-grün Rot-Grün-Brille hält und das Bild halt irgendwie so in diesem Rot-Grün-3D-Fake ausgedruckt ist, dann sieht halt die rechte Kamera das leicht versetzte Bild, die linke Kamera das andere Bild, berechnet daraus irgendwie die 3D-Strukturen und damit sollte irgendwie auch die 3D-Erkennung, Gesichtserkennung hinfällig sein. Gibt es zur Gesichtserkennung noch Fragen? Ja, magst du das Mikrofon? Wir hatten das Mikrofon. Mikrofon da rüber. Nee, links. Da. Rechts. Nee, red mal wegen des Streams, das ist wirklich besser.
Hat es in der Praxis schon mal funktioniert? Gab es da Tests?
Ich habe, also mit der 3D-Erkennung habe ich noch keine gemacht, weil ich einfach, also die Systeme sind auch, glaube ich, nicht wirklich am Markt. Also die ganzen Systeme, die halt heutzutage Gesichtserkennung machen, machen es alles in 2D. Wie gesagt, 2D habe ich irgendwie zur Genüge getestet und alle, also sei es halt irgendwie so zum Freischalten von Computern, als auch die Sachen, die an der Grenze eingesetzt werden, sind halt grandios gescheitert. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das mit der 3D-Erkennung nicht anders ist. Ich habe noch keine Tests dazu gemacht. Und ich wüsste gerade auch nicht, also ich denke mal schon, dass es die gibt, aber müsste man mal nachlesen.
Nur ganz kurz, hast du es wirklich an der Grenze ausprobiert?
Nee, also ich hab das System, was an der Grenze eingesetzt wurde, halt irgendwie getestet. Also wir sind mal vor Jahren, also als der Reisepass gerade ausgerollt wurde, haben sie auf der CeBIT so Systeme, also sowohl Fingerabdrücke als auch Gesichtserkennung und wir sind da einfach mal rumgerannt. Also es war auch sehr lustig, also wir haben halt wirklich so in 5 Zweiergruppen und jeder hat irgendwie, wir haben halt vorher so von jedem den Fingerabdruck auf den anderen seinen Finger geklebt und die sind dann da losgegangen. Die eine Person hat es irgendwie so eingelernt, die andere Person hat es irgendwie mit dem Fake-Finger, huch, das hat jetzt aber funktioniert. Und halt sowohl bei der Bundesdruckerei oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, wer die Sensoren damals hergestellt hat, haben wir das erfolgreich auf der CeBIT getestet, als auch bei allen anderen Systemen, die damals, also das war so gerade die Hochzeit, also die erste Hochzeit für Fingerabdruckerkennungssysteme, und das waren tatsächlich so knappe 10, glaube ich, die wir getestet haben. Und sie haben uns so einmal haben sie sogar vom Stand geworfen, weil wir ihnen gezeigt haben, dass ihr System irgendwie scheiße ist. Wie gesagt, für die Gesichtserkennung haben wir das. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war ein Kurs an der Uni damals gewesen. Also ich meine, das ist halt auch einfach die haben halt normale Kameras, also damals zumindest gehabt, und dann auch Software, die halt irgendwie nichts großartig kann. Ich meine, die hat einfach ein Bild genommen, das verglichen, die haben wir irgendwo hergekriegt und das irgendwie mal getestet. Ja, Frage beantwortet. Da war noch eine.
Test. Ja. Reicht es, also ich vorhin bei dem Bild, das da als Beispiel war für die 2D-Erkennung, da hat man da ja so Punkte gesehen und Linien, die sich verbinden. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, der Computer, der weiß ja nicht, dass sein Gesicht ist, sondern da sind irgendwelche Werte, die dann halt in einem gewissen Rahmen sind. Und kann man nicht vielleicht durch Make-up irgendwie die Werte, die durch das Bild aufgenommen werden, so verstärken, dass die Relationen so sind, dass der Computer denkt, dass dieses Gesicht dargestellt wird, obwohl es, also beziehungsweise, dass man vielleicht sogar nur ein weißes Papier mit gewissen Punkten anzeigen kann, dass der Computer denkt.
Also auf jeden Fall guter Ansatzpunkt. In der Regel reicht es tatsächlich aus, wenn man die Merkmale, also die wirklich die vergleichbaren Merkmale irgendwie aufbringt. Also bei besser zu erklären an Fingerabdrücken, also man kann halt sehr wohl eine Fingerabdruckattrappe erstellen, die halt nur aus den Minutien besteht. Also die Minutien müssen halt irgendwie auch erkannt werden, das heißt, man muss dann halt irgendwie so ein bisschen nach links und rechts noch die Hautrillen weiterführen. Aber tatsächlich reicht es in der Regel aus, die wichtigen Merkmale zu haben und dann erkennt der Computer irgendwie das auch. Also er muss da kein Gesicht haben, sondern halt irgendwie die Merkmale. Also es gibt sogar den Fall, dass die aus, also ich habe ja vorhin schon von diesen Schwellwerten geredet. Das heißt irgendwie, wenn halt das Gesicht jetzt halt nicht wie das Gesicht aussieht, was man darstellen will, dann ist halt die Erkennungsrate, sagen wir bei 10%. Was die gemacht haben ist, sie haben halt verschiedene Bilder dem System vorgehalten und haben halt geguckt, welches Bild jetzt irgendwie den höchsten Erkennungswert hat und haben dann halt dieses Bild manipuliert. Und sie haben es so lange manipuliert, also irgendwie jetzt das Augenabstand breiter gemacht, den Mund nach oben und unten verschoben, bis halt dieser Erkennungsfaktor halt immer höher gegangen ist. Und sie haben es halt so weit rekonstruieren können, also allein nur aus dem Feedback des Systems, was sagte, jetzt hast du 63% Übereinstimmung, jetzt hast du 65%, haben sie halt das Bild so lange irgendwie weiterentwickelt, dass halt im Endeffekt ein Bild bei rauskam, was halt das System überwunden hat.
Also in dem Zusammenhang, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit den Machine Learning Algorithmen und da gibt es sehr spannende Forschung, dass man ein zufällig gemusterte Bilder, also ganz gezielt, indem man den Zufall in diesem Muster verschiebt, sehr schön auch solche Erkennungsalgorithmen völlig in die Irre führen können, weil halt das in dem Rauschen dieses Muster drinsteckt, was dieses System erkennt.
Ja, ich habe das Tab dazu noch offen, ich habe es noch nicht gelesen, aber auf jeden Fall ja interessante Sachen. Also man muss halt tatsächlich, also es ist immer die Frage, ob man jetzt irgendwie erkannt werden will oder zum Beispiel, dass man nicht erkannt werden will. Es gibt halt durchaus auch Schminktipps, wie man halt von solchen Systemen nicht erkannt wird. Also muss man einfach mal im Netz irgendwie googeln nach irgendwie, wie muss ich denn mich denn schminken, um halt von Gesichtserkennungssystemen nicht mehr erkannt zu werden. Und da macht man im Zweifelsfall irgendwie einfach noch ein drittes Auge sich auf die Stirn und das bringt das System schon total durcheinander. Beziehungsweise ganz lustig noch irgendwie damals die Studie, die ich gelesen habe, da ging es halt irgendwie auch darum, wann werden denn Personen nicht mehr erkannt, beziehungsweise wann werden sie denn häufig falsch erkannt. Und da war halt eine Gruppe ist besonders herausgefallen und das waren Männer, mit Hornbrillen, mit dicken Rändern. Weil irgendwie dieser Gesichtserkennungsalgorithmus, der sucht sich natürlich irgendwie die Sachen, die halt gut zu erkennen sind. Und so halt diese dicken Brillenränder wurden halt irgendwie super erkannt. Das heißt irgendwie, alle Personen, die halt diese Brille auf hatten, wurden halt irgendwie als diese eine Person erkannt, die mit der Brille eingelernt wurde.
Wenn das wirklich so ist, wie er gerade sagte, dass man quasi mit ein bisschen Neues schon Machine Vision oder Computer Vision Algorithms irgendwie verarschen kann sozusagen, dann wäre es doch eventuell möglich, einfach bei Dingen, wo Gesichtserkennung verwendet wird, einfach mit Brute Force immer Neues drauf zu hauen, bis es irgendwann aufgeht.
Nur weil du halt nicht erkannt wirst, heißt das nicht automatisch, dass im Umkehrschluss, dass du auch irgendwann erkannt wirst. Aber auf jeden Fall ein interessanter irgendwie Ansatzpunkt. Auch da gehe ich nochmal kurz zu den Fingerabdrücken zurück. So eine Idee, die ich auch schon seit Ewigkeiten irgendwie hatte, die man mal ausprobieren müsste, wäre ein Fingerabdruck, der alle Systeme aufmacht. Das heißt irgendwie, du hast, also im Optimalfall wäre es sowas wie, du hast an jeder Pixelposition eine Minutie. Das heißt, du machst halt einfach eine Attrappe, die halt an jedem Pixel eine Minutie hat. Das geht halt jetzt im Normalfall nicht. Aber sagen wir halt irgendwie alle 10 Pixel hast du eine Minutie. Und wenn halt tatsächlich nur der Algorithmus nur auf Übereinstimmung, also auf nur prüft, ist halt auf diesem Bild jetzt irgendwie dort eine Minutie, dann kann man im Idealfall halt mit diesen überall sind Minutien halt irgendwie auch alle als jede Person erkannt werden. Das Gleiche kann man halt sicherlich irgendwie auch für andere Sachen in die eine oder andere Richtung irgendwie dehnen.
Hast du das mal ausprobiert mit denen? Es gibt ja die Masken als Fotograf für die Passbilder sozusagen. Gibt es ja diese Vorlagemasken. Und jetzt könnte ich vielleicht behaupten, dass man da mit einem Teleobjektiv relativ gute Ergebnisse erzielen könnte. Hast du mal probiert, wie gut das funktioniert, Fotos mit einem normalen Objektiv zu machen, aus 20, 40 Meter Abstand, ob das System beeinträchtigt?
Verstehe ich nicht. Ja, aber was willst du machen? Also du willst einfach Bilder aufnehmen aus
Gefahr. Ich könnte jetzt behaupten, dass die Algorithmen ziemlich böse drauf reagieren oder schlecht drauf reagieren, wenn man mit einem Teleobjektiv aus einem großen Abstand das macht, weil es die Proportionen ein bisschen verzerrt.
Nee. Also wie gesagt, die Toleranzen sind also gerade bei Gesichtserkennung so hoch, dass halt irgendwie so ein bisschen Verzerrung irgendwie mit Tele auf jeden Fall keinen Einfluss haben sollte. Kann ich ganz kurz, falls mir gerade einfällt, einen kleinen Einwurf machen. Noch so eine andere krude Idee, die man vielleicht mal, wenn man ein bisschen subversiv veranlagt ist, mal ausprobieren könnte. Ich weiß nicht, wer von euch den Eurion-Code kennt. Das ist irgendwie der Code, der auf den Geldschein drauf ist. Das sind dann irgendwie so Punkte, die halt im gewissen auch Abstand und Winkel aufgebracht sind, um zu verhindern, dass man Geld kopieren kann. Das heißt, Kopierer erkennen halt diese Punkte und sagen dann irgendwie nach der Hälfte vom Geldschein kopieren, ups, das ist ein Geldschein, da kopiere ich mal nicht weiter. Und im Zweifelsfall rufe ich auch gleich mal die Polizei, dass da jemand irgendwie Geldscheine kopieren will. Das sind relativ fundamentale Sachen, die halt in Kopierern oder auch so in Kameras irgendwie eingebaut sind. Was man mal probieren könnte, ist tatsächlich ein Passbild abzugeben, wenn man einen Reisepass beantragt, mit so einem Eurion-Code drauf. Und mal gucken, ob die Bundesdruckerei da nicht vielleicht plötzlich stillsteht. Nochmal raufdrücken.
Jetzt? Ja. Hast du mal versucht, Fingerabdrücke oder Gesichter irgendwie mit Algorithmen zu verschmelzen und zu gucken, ob du einen Fingerabdruck konstruieren kannst, der für zwei Personen gilt, dann zum Beispiel mit dem von Schäuble zu verschmelzen oder sowas?
Guter Punkt. Ich weiß gar nicht, wann ich das erzählen wollte. Es gibt so, also es ist ein bisschen, also was man auf jeden Fall tun kann, zum Beispiel beim iPhone, gibt es halt auch, du musst halt nicht einen Finger einlernen, sondern du kannst irgendwie auch abwechselnd für einen Finger links, also zwei Finger einlernen. Das heißt, der verschmilzt dann irgendwie auch schon diese Fingerabdrücke zusammen. Das heißt, das geht schon. Was man machen kann, sehr interessant, es gibt so selbstlernende oder geupdatete Algorithmen. Das heißt irgendwie, was zum Beispiel das iPhone auch macht, ist, du lernst dich halt einmal ein. Und über die Zeit, irgendwie, wenn es jetzt gerade Winter wird, dann sieht dein Fingerabdruck plötzlich ein bisschen anders aus. Also es ist irgendwie leichte Schwankungen. Das heißt aber, der updatet halt immer das Template selber auch, je nachdem, wenn es halt gerade der Fingerabdruck erkannt wurde. Was man durchaus tun könnte, ist, dass man eine Attrappe generiert, die zentral aus dem echten Finger besteht und am Rand praktisch den gefakten Finger beinhaltet und dann die Attrappe immer ein Stück weiter nach links rüberschiebt. So, das heißt, irgendwie das abgedatete Template würde halt immer mehr von dem Fake-Finger einlernen, sodass halt im Idealfall der Originalfinger noch mit drin ist, aber irgendwie auch der Fake-Finger. Das heißt, das ist genau das, was du gerade meintest, dass man irgendwie aus zwei Fingern irgendwie eine macht. Was ich tatsächlich bei Gesichtserkennung mal gemacht habe, es gibt so Morphing-Algorithmen, wo du halt irgendwie zwei Bilder von, keine Ahnung, was war das damals, William Shatner und irgendwie noch jemand anders, und dann hat er irgendwie verschiedene Zwischenbilder dargestellt. Ich erinnere mich nicht mehr, was die Ergebnisse bei der Gesichtserkennung waren, aber ich glaube tatsächlich, dass das ging bis zum gewissen Maße. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht, hängt halt sicherlich von dem Algorithmus ab, also kann man durchaus mal probieren, und ich würde dem keine so schlechten Chancen zurechnen, wenn jetzt die Gesichter nicht grob unterschiedlich sind. Also wie gesagt, so gerade bei Gesichtserkennung hast du halt schon eine relativ große Toleranz per se drinne. Und irgendwie da kann man halt durch dieses Morphen oder dieses Überschneiden irgendwie halt dann auch ein Template aus zwei Personen machen.
Kann man zwei Finger von einer Person, kann man die zuordnen? Also kann man sagen, das sind zwei Fingerabdrücke von derselben Person, jetzt meinetwegen Zeigefinger und Daumen oder
also
sowas?
So wie.
Also die ähneln sich in irgendeiner Art und Weise oder sind die identisch?
Sie sind tatsächlich, also du, sowohl von eigenen Zwillingen als auch von allen deinen 10 Fingern hast du unterschiedliche Fingerabdrücke. Also tatsächlich im Idealfall ändern sich von den 8 Milliarden Menschen plus die 10 verschiedenen Finger ähneln sie sich nicht. Also sind halt wirklich alle unterschiedlich. Sebas, gibst du erstmal dahinter? War das beantwortet oder? Achso. Also die sind unterschiedlich, also sind komplett unterschiedlich. Also du. Nein. Auf gar keinen Fall. Also du kannst halt grob sagen, dass sie also du kannst sagen, dass halt zwei Personen ähnliches genetisches Material haben. Du kannst aber nicht sagen, die Person ist jetzt mit der Person verwandt. Also es gibt halt nur so ganz grobe Muster, die halt übereinstimmen, aber tatsächlich alle Finger sind unterschiedlich, sowohl an der Hand als auch an der anderen Hand, als auch bei anderen Personen.
Ja,
Du hast gesagt, beim iPhone kann man sozusagen auch mehrere Finger anlernen, ja, und er verschmilzt die irgendwie.
Ach so, ja, klar.
Lässt sich ja sozusagen das Szenario, was er vorher beschrieben hat, mit zwei unterschiedlichen Personen und dem gleichen iPhone.
Ja, ja, also es gibt tatsächlich Videos von irgendwelchen Indern, die das gemacht haben. Die haben halt irgendwie sich, ich glaube, 50 Leute, also du hast halt 5 Fingerabdrücke, die du einlernen kannst, und sie haben halt 50 Leute und jeder hat, glaube ich, 2-mal seinen Fingerabdruck aufgelegt und sie wurden halt dann alle als ein Benutzer, also halt als einer von den 5 Fingern irgendwie erkannt. Also ja, das geht, ist natürlich dann forciert, das heißt irgendwie die Benutzer müssen halt mitspielen. Drück mal auf den oberen, das orangene.
Hast du schon versucht, eine Minutia gegen eine andere zu ersetzen?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also das ist halt, wenn man tatsächlich Attrappen baut, auch nicht so, also das ist schon ganz schön aufwendig. Man kann sich die Algorithmen oder zumindest einige so Testalgorithmen runterladen, wo man das dann wie eine Software machen kann oder beziehungsweise Bildmanipulation machen kann. Habe ich noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, sobald halt das System die Minutienart, also ob es ein Ending oder eine Aufspaltung ist, irgendwie mit in das Template flechtet, sollte das irgendwie erkannt werden, dass es halt nicht mehr der gleiche Fingerabdruck ist. Also wie gesagt, auch da gibt es Toleranzen. Also wenn halt irgendwie jetzt 14 Übereinstimmungen hast und eine nicht übereinstimmt, dann wird das System mit großer Wahrscheinlichkeit immer noch sagen, das ist irgendwie ausreichend ähnlich. Aber wenn man halt irgendwie alle Minutientypen gegen das Gegenteil ersetzt, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Also dann denke ich mal, wird das System sagen, ist nicht.
Hast du dir mal die Automaten beim Bürgeramt angeguckt, die da stehen, diese vollautomatischen bezüglich Gesichtserkennung und Fingerabdrücke, wie weit man die überwinden kann oder überlisten kann?
Ich habe das benutzt, aber ich habe da, also habe ich eine Attrappe draufgelegt. Sie benutzen auf jeden Fall irgendwie, was die Fingerabdruckerkennung betrifft. Sie benutzen die Sensoren, die irgendwie auch an den Grenzen benutzt werden oder die früher an den Grenzen benutzt werden. Das heißt, diese Systeme haben wir erfolgreich überwunden. Das heißt, du kannst da auf jeden Fall eine Attrappe rauflegen. Aber die machen halt ja keine Erkennung direkt. Also irgendwie die Systeme nehmen halt wirklich nur, das sind halt reine Sensoren, die halt wirklich nur das Bild aufnehmen, was dann in den Reisepass reingespielt wird. Und erst an der Grenze nachher wird halt irgendwie die Erkennung dein Live-Bild gegen das im Reisepass gespeicherte Bild irgendwie aufgenommen. Aber ja, so, also das sind halt normale Kameras, sind halt irgendwie Fingerabdruckerkennungssysteme, die halt auch so eingesetzt werden und ja, auf jeden Fall sich überwinden lassen. Das geht. Also, guter Punkt. Da muss man halt im Zweifelsfall, hat man halt dieses überwachte Szenario nicht. Also, es gibt in manchen Bürgerämtern, also ich weiß, aus Marzahn ist das so. Ich glaube, es gibt noch 1-2 andere in Berlin, wo man halt irgendwie nicht mehr zu der Meldestellenbeamtin seine Fingerabdrücke abgibt, sondern gibt es halt irgendwie so fertige Automaten. Bezahlt man irgendwie, glaube ich, einen 5er extra dafür, dass der da steht und man ihn benutzen will. Aber da ist man halt dann total unbeobachtet, mehr oder weniger, kann halt irgendwie auch ein Foto davor halten, kann irgendwie auch eine Attrappe auflegen. Und diese Bilder werden halt einfach dann später in den Ausweis rüberkopiert. Noch.
Jetzt würde ich mich nochmal interessieren, dass du von dir zu hören, wie du eine Abwägung der verschiedenen Sicherungsmaßnahmen vornehmen wirst. Also für mich so das Szenario ist, ich habe auf der einen Seite Neffen und Nichten, die gerne zugucken, wenn ich mein Gerät benutze und den Code am gucken, um dann die Batterie leer zu spielen. Die auch vielleicht mal, wenn ich gerade Mittagsschlaf mache, mal meinen Finger auf den Sensor halten, um was zu kaufen. Und auf der anderen Seite habe ich eine ordentliche Stück Paranoia, dass ich nicht gezwungen werden möchte, meinen Fingerabdruck abzugeben, um mein Gerät aufzumachen. Und aber natürlich auch nicht 20-stellige Codes gerne eingeben möchte die ganze Zeit.
Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Die musst du halt schon selber für dich beantworten.
Ja, aber ich meine, wie machst du denn zum Beispiel, also hast du da sozusagen für dich eine Policy, wie du dich da sicherst?
Ich benutze Fingerabdrucksystem am iPhone. Ich benutze das tatsächlich. Es funktioniert einfach. Und bevor ich irgendwie halt irgendwie alle 2 Minuten irgendwie meinen PIN-Code eintippe, den halt auch jeder sehen kann, ist tatsächlich der Aufwand, einen Fingerabdruck nachzubilden, glaube ich, immer noch höher. Für mich, was ich halt tue, ist, wenn ich irgendwie in die USA einreise oder so Grenzübergänge mache, dann schalte ich halt den Fingerabdruck irgendwie aus, halt genau um den Problematik zu entgehen, dass sie halt mich zwingen könnten, meinen Fingerabdruck aufzulegen. Das heißt, da ist dann irgendwie nur noch der PIN-Code irgendwie zur Freischaltung eingeschaltet.
Und dann eben maximale Länge für sowas, also dass du auch zum Beispiel unterschiedliche PIN-Codes verwendest, oder?
Ich glaube, das geht zu weit, das ist irgendwie jetzt okay. Nicht biometriespezifisch. Ja, also es ist, wie gesagt, das ist halt irgendwie so eine Frage, wie man halt Sicherungssysteme, welche nutzt oder welche Daten man schützt und irgendwie welchen Aufwand man treiben müsste, sie zu erwinden. Das ist halt irgendwie für alle Systeme unterschiedlich und für alle Personen eine Frage, die man halt irgendwie nicht allgemein beantworten kann.
Ja, danke.
So, machen wir mal ein bisschen weiter und ich glaube, ich werde mich auch mal ein bisschen ranhalten, weil wir sind jetzt schon nach 2 Stunden fast. Iriserkennung. Iriserkennung funktioniert so, dass es irgendwie eine Kamera gibt mit einem kleinen Zoom-Objektiv und die nimmt halt irgendwie die Bilder von der Iris auf und berechnet dann irgendwie so einen Iris-Code, also irgendwie alle Iris-Erkennungssysteme, die heutzutage im Einsatz sind, basieren auf einem Patent aus den 80ern irgendwann. Aber ist auch irrelevant, weil ähnlich wie bei Gesichtserkennung ist halt auch die Iriserkennung also eigentlich ein 2D-Foto eines Merkmals und kann genauso gut irgendwie auch überwunden werden. Und hier so den ersten Fall, das ist ein Kollege von mir, wo wir das halt einfach mal ausprobiert haben. Das heißt, wir haben ihn eingelernt in ein System, was ich später noch zeigen werde. Wir haben hat ein Foto von ihm gemacht. In dem Fall war das mit einem normalen iPhone, also irgendwie, keine Ahnung, 10 Megapixel, glaube ich. Auch halt irgendwie einfach nur ein Foto gemacht, das ausgedruckt auf einen etwas besseren Drucker. Also der hatte schon 1200 dpi. Aber der Ausdruck hat halt tatsächlich, man hat es vorgehalten, das hat funktioniert. Hat aber auch nur funktioniert, weil er so schöne blaue Augen hatte. Bei meinen Augen, die so ein bisschen hellbraun sind, hat das dann schon wieder nicht funktioniert. Das Gleiche, was wir vorhin mit Fingerabdrücken gemacht haben, haben wir irgendwie auch mal für die Iriserkennung getestet. Das heißt, wir haben irgendwie auch verschiedene Abstände genommen, haben irgendwie in den verschiedenen Abständen irgendwie Bilder gemacht. Und wir haben dann irgendwie den Pixel, also den Durchmesser der Iris als Referenz wieder genommen und haben praktisch das Gleiche mit Infrarotbildern gemacht. Das heißt, wir haben halt wieder diese Infrarotkamera, die wir für die Fingerabdruckerkennung oder für die Fingerabdruckaufnahme schon genommen haben, einfach auch mal auf die Iris gerichtet. Und zwar aus dem Grund, beziehungsweise initial haben wir sie für die Iriserkennungsüberwindung damals irgendwie geholt, weil halt das Iriserkennungssystem so funktioniert, dass es halt nicht im optisch sichtbaren Bereich arbeitet, sondern halt im Infrarotbereich. Das hat den Grund, dass die dunklen Iriden zwar Strukturen haben, aber die man halt im optisch sichtbaren Bereich irgendwie nicht sieht. Also ich weiß nicht, so richtig doll schwarze Augen, die sehen halt einfach schwarz aus. Das heißt, irgendwie, da erkennt man nicht. Wenn man sie sich im Infrarotbereich anguckt, dann sehen die halt durchaus unterschiedlich aus. Kann man hier so ein bisschen erkennen. Also da sind halt schon irgendwie einfach Strukturen, obwohl irgendwie die Augen dunkel sind. Und auch bei richtig schwarzen Augen hat das funktioniert. Jetzt hier mal kurz. Ah, fuck. Ja, da wollte ich hin. Ja. Kannst du das Mikro mal kurz darüber werfen?
Also, die Iriserkennung arbeitet im Infrarotbereich. Mhm. Wieso geht das dann überhaupt mit einem Ausdruck auf einem Blatt Papier von blauen Augen, aber nicht von braunen Augen?
Weil bei den blauen Augen die Strukturen im sichtbaren Bereich dem Infrarotbereich gleich sind. Also halt bei hellen Augen sieht man halt im optisch sichtbaren Bereich die gleichen Strukturen, wie man auch im Infrarotbereich sieht. Wohingegen halt bei dunklen Augen sind halt im optisch sichtbaren Bereich sind halt einfach die Strukturen nicht zu sehen. Die sind halt einfach dunkel. Aber im Infrarotbereich sind sie halt zu sehen. Das ist der einzige Grund.
Das macht für mich immer noch nicht ganz Sinn.
Also, Ganz einfach, bei hellen Augen sind halt sowohl die optisch sichtbaren Bereichsaufnahmen gleich wie die Infrarotaufnahmen.
Ja, schon klar, aber wieso ist der Sensor damit zufrieden?
Weil er das Gleiche sieht. Also
wenn der Sensor im Infrarotbereich sieht oder Infrarot sieht.
Also der Ausdruck selber sieht im Infrarotbereich für die dunklen, für die hellen Augen gleich aus wie im sichtbaren Bereich. Das heißt, du hast halt zwar nur einen Graustufen, aber halt die Strukturen sind die gleichen.
Ja, okay. Das heißt, man könnte auch einfach ein bisschen mit den Farben bei braunen Augen spielen und dann würde es wahrscheinlich
also auch... Also ich habe es tatsächlich versucht, im gewissen Maße, das hat nicht funktioniert. Also bei so hellbraunen Augen würde es vielleicht noch gehen. Allerdings hast du halt tatsächlich, also wir haben einen Kollegen, der ist Inder, der hat halt wirklich tiefschwarze Augen. Wenn du da ein Foto im sichtbaren Bereich machst, ist es halt schwarz. Im Infrarotbereich sieht man halt durchaus Unterschiede. Und tatsächlich auch mit dem Infrarotbereich konnte man die überwinden, was ich gerade noch zeigen wollte. Also,
okay.
Also wie gesagt, für gewisse Abstufungen, also in gewissen Helligkeitswerten, kann man sicherlich da noch ein bisschen was dran drehen. Also gerade wenn man irgendwie so RGB-Aufnahmen hat und dann halt zum Beispiel die ganzen unteren Wellenlängen irgendwie rausfiltert und nur die oberen Wellenlängen nimmt, die sehen dann halt schon eher aus wie Infrarot. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann funktioniert, größer. Aber zumindest für meine Augen habe ich es nicht geschafft, eine Attrappe zu, also einen Ausdruck zu machen, der funktioniert.
Ich dachte eher andersrum, also dass man aus einer Infrarotaufnahme ein RGB-Bild ausdrucken kann vielleicht.
Aber das braucht man nicht, weil nämlich Infrarotaufnahmen funktionieren. Und das sehen wir jetzt hier. Das ist das System, von dem ich gerade geredet habe. Haben wir uns irgendwie auch mal angeschafft. Ist ein relativ, also halt nicht so ein Billiggerät, sondern es hat irgendwie halt schon so 1.500 Euro gekostet. Und wie gesagt, das funktioniert im Infrarotbereich. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie das hier funktioniert. Wir haben das mal getestet. Identification completed. Und da ist der Infrarotausdruck. Dauert ein bisschen länger.
Identification completed.
Also was wir gemacht haben, ist halt tatsächlich im Infrarotbereich meine dunklen Augen aufgenommen, dieses Schwarz-Weiß-Bild mehr oder weniger, also da sind halt einfach keine Farbinformationen mehr drin, ausgedruckt mit dem Drucker, mit dem wir auch die hellen Augen ausgedruckt haben. Und dieses Infrarotbild wurde dann halt praktisch als Infrarotbild erkannt und es hat funktioniert. Shit. Entschuldigung. Da waren wir. Wir waren ja gerade noch so bei der, wie können wir denn Iris-Bilder aufnehmen? Und auch da gerade gezeigt, irgendwie das, was wir vorher hatten. Haben wir halt draußen gemacht, also so praktisch so unter Laborbedingungen, wie irgendwie einer hat wirklich ein Stativ da und wir machen halt gute Fotos. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal unter realen Szenarien probiert. In dem Fall hat es dann Frau Merkel getroffen. Es war im Bundeskanzleramt, es war die gleiche Kamera, ein anderes Objektiv, also ein 400er Objektiv, also schon so ein bisschen besseres Teil. Dafür waren es auch 5 Meter Entfernung. Aber wie man da auf der rechten Seite sieht, da sieht man nicht so ganz gut, aber tatsächlich die Iriden sind halt wirklich wunderbar zu sehen. Das heißt, für alle Leute mit hellen Augen kann man durchaus mit einer normalen Kamera auch Fotos machen, die, wenn sie die Auflösung, wenn die Auflösung ausreicht, funktionieren. Die Auflösung ist so bei 75 Pixeln haben wir festgestellt, so unter 75 Pixeln wird es dann halt problematisch. Das heißt, wir reden so von 6,5 Metern mit so einem Standard, so einer Standardkamera, wo man halt noch sinnvolle Irisbilder aufnehmen kann. Anders als bei Fingerabdrucken oder Fingerabdruckerkennung hinterlassen Leute auch sehr gerne nicht nur Gesichtserkennungs- oder nicht nur Bilder von ihrem Gesicht, sondern auch durchaus Bilder von ihren Iriden. Das ist hier der Fall, so Wahlplakate ist eine besonders gute Möglichkeit, an hochauflösende Bilder zu kommen. Auch hier, wir haben einfach mal gesucht und das Bild hatte, glaube ich, 6000 mal 2000 Pixel oder sowas. Das heißt, die Iris ist irgendwie in dem Fall 175 Pixel breit gewesen. Das ist weit über den 75 Pixeln, die notwendig sind, um dieses System zu überwinden. Und auch sonst, also man, wenn man einfach mal ein bisschen Google Search, so die klassischen Politiker, die oft abgefilmt werden oder fotografiert werden, da hat man irgendwie ganz schnell gute Bilder, wo auch die Iris wirklich deutlich zu sehen ist, halt anders als bei Fingerabdrücken. Da. Nimmst du die Kamera, das Mikrofon bitte?
Also sind das wirklich Ihre Augen oder ist das einfach so gefotoshoppt, dass das vielleicht das von jemand ganz anderem ist? Ich dachte gerade, die wären blau gewesen auf eurem Foto, oder?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also das kann, also so die Farbwerte ist ja mal so eine Frage, wenn man irgendwie Fotos macht. Tatsächlich, das sind auf jeden Fall Ihre Augen. Ob das Ihre Augen sind, sind wir uns nicht sicher. Also was ich versucht habe, ist tatsächlich mal das Bild einzulernen, also den Ausdruck davon, und mit dem Bild praktisch zu verifizieren. Das hat halt nicht funktioniert. Woran es jetzt liegt, kann ich halt nicht sagen. Ich habe auch leider Frau Merkel irgendwie noch nie bei mir im Labor gehabt, um das mal zu testen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da zumindest irgendwelche Filter drüber laufen lassen, um das irgendwie die Augen besonders schön blau rausleuchten zu lassen. Was man zum Beispiel ganz gut sieht, hier guckt man auf die Tränensäcke bei dem Bild. Guckt man auf die Tränensäcke bei dem Bild. Also, was heißt, sie machen auf jeden Fall nachträglich Bildmanipulation. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie, also ich weiß nicht, ob halt irgendwo Politiker ihre Iris irgendwo abgeben müssen, wenn sie die Atomraketen starten wollen. Und wenn halt Leuten bewusst ist, dass es ein Problem ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie für so wirklich professionelle Fotos da was machen. Aber halt für der Standardfotograf macht ein Foto beim Empfang aus 2 Metern Entfernung vom Gesicht, dagegen können sie halt nichts machen. Das heißt, auch da wieder, man kommt auf jeden Fall an irgendwie Möglichkeiten oder an Bilder ran. Kurz schon übersprungen, wo wir gerade schon bei irgendwie Möglichkeiten waren, Iridenbilder zu ergattern. Besonders gut, wenn man halt von Bildern mal weggeht, sind Videos. Leider braucht man dort durchaus irgendwie schon so ein bisschen höhere Auflösung, also diese Standard 1024 oder so. Videos bringen es halt nicht. Allerdings gibt es halt inzwischen ja auch schon 4K-Videos. Leider, beziehungsweise nicht leider, wie auch immer, sind die einzigen sinnvollen 4K-Videos, die man derzeit im Internet irgendwie kriegen kann, ist das Porn. Deswegen haben wir tatsächlich auf Arbeit so ein bisschen Porn geguckt zwischendrin. Ne? Aber da gibt es dann auch wirklich irgendwie sehr schöne Bilder von Iriden. Bitte was? da kommen wir zum Glück nicht mehr später zu. Zu der Überwindung, wenn man irgendwie so Hollywood-Filmen glaubt, wie man normalerweise Iriserkennung überwindet, dann sieht das so aus. Das ist aus Mission Impossible. Entschuldigung, hast du den Sound von meinem Notebook ausgemacht? Na, okay. Weiß nicht, den Film kennt wahrscheinlich irgendwie fast jeder. Das ist, glaube ich, aus... verdammt. Demolition Man, vielen Dank. Wo halt irgendwie nicht, bei dem anderen war es, glaube ich, wie auch immer sie das Auge rausgekriegt haben, da war es halt irgendwie so wirklich so mit so einem Löffel, haben sie es, glaube ich, rausgekratzt. Das sieht halt schon irgendwie ganz schön brutal aus. Ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird. Funktioniert aber im Zweifelsfall irgendwie auch viel einfacher. Und zwar mit dem Ausdruck. Auch vor, ich glaube, 6-7 Jahren irgendwie mal ein Artikel für Heise geschrieben, wo das irgendwie auch schon funktioniert hat. Damals halt noch mit so einer Billigkamera. Das hatten wir schon. Hallo. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass tatsächlich als Lebenderkennung bzw. Attrappenerkennung bei Iriserkennung gibt es halt so gewisse Möglichkeiten, wie man halt feststellen kann, dass es ein echtes Auge ist. Genauso wie bei der Gesichtserkennung, dass das Blinken oder das Blinzeln ist bei Iriserkennung die Pupillenkontraktion. Also was man tut, ist, man leuchtet ja mit irgendwie Infrarotlicht rein, das heißt, das Auge sieht das mehr oder weniger nicht und irgendwie ist aufgeweitet. Dann macht man einen kurzen Blitz von sichtbarem Licht, das heißt, irgendwie die Iris irgendwie denkt, oh, jetzt wird's hell, dann kontrahiere ich mal. Und genau diese Varianz oder diese Kontraktion kann festgestellt werden. Um das zu hacken, braucht man halt eigentlich mehr oder weniger nur ein Video. Allerdings halt mit relativ hoher Auflösung. Und von daher habe ich mal geguckt, was denn so derzeit so die Maximalauflösung von Displays ist, die man kaufen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so man braucht so einen Drucker. 600 dpi ging nicht wirklich gut, also ganz, ganz selten. 1200 dpi Drucker hat immer funktioniert. Das heißt, irgendwo dazwischen muss die Auflösung sein, um halt dieses System zu überwinden. Und es gibt tatsächlich gerade von Sharp ein Display, was 700 dpi hat. Und in Planung haben sie für nächstes Jahr eins mit 842 dpi. Also auf jeden Fall, da kommen wir schon relativ nah ran. Wenn die raus sind, werde ich mir mal gucken, dass ich mir so eins kaufen und einfach mal testen, ob das inzwischen auch damit geht. Also wenn man halt so ein System hat. Man muss halt schon noch detektieren, wann halt dieser Blitz kommt und wann man halt das Bild praktisch umschalten muss oder das zweite Bild einblenden. Aber das geht schon. Wenn man halt noch ein bisschen höhere Auflösung haben will, kann man sich irgendwie so ein Szenario vorstellen. Man hat halt einen Beamer, da reichen irgendwie halt, keine Ahnung, 8x600 oder 1024, wie auch immer. Ist irgendwie halt schön lichtstark. Und das Problem ist, man muss das halt irgendwie wieder auf diese Größe von einem normalen Auge bringen. Das heißt, man schmeißt da so eine Linse dazwischen, hat halt eine Leinwand, wo es halt strahlt wird, beziehungsweise wo es durchstrahlt wird, also ein einfaches Blatt würde reichen. Und auf der anderen Seite vom Blatt hat man halt irgendwie die Iriserkennung. Und damit kann man halt mit einem Bild, was man auf dem Beamer rauflegt, irgendwie oder beziehungsweise auch ein Video abspielen, was halt irgendwie dann umschaltet zwischen dem Bild mit großer Iris, mit großer Pupille und mit kontrahierter Pupille. Um halt die Vergrößerung zu vergrößern. Oder halt so ganz abgefahren kann man natürlich auch einfach nur zwei Bilder ausdrucken. Das heißt, man hat halt ein Bild mit der großen Pupille, ein Bild mit der kleinen Pupille, hat halt irgendwie so einen schicken Strahlteiler und wartet dann halt einfach, also man detektiert mit dem Arduino, keine Ahnung, mit einem kleinen Mikrocontroller, da ist jetzt gerade ein Licht angegangen, dann schalte ich jetzt mal den zweiten Strahlengang frei. Das heißt, kleines Bild, großes Bild, sollte eigentlich ein Ausdruck von zwei Iriden ausreichen und damit so ein System trotz der Lehmterkennung oder Attrappenerkennung zu überwinden. Wie bitte? Schrödingers Pupille. was man auch noch machen kann, also jetzt bezüglich auf die Lehmterkennung, aber es gibt halt so Prosthetic MAs, also wo sie halt Leute, die halt durch einen Unfall ihr Auge verloren haben, tatsächlich ordentlich nachgebildete Augen herstellen, wo halt auch wirklich die Iris von Hand nachgemalt ist, die sie dann halt irgendwie in die Augenhöhle wieder einpflanzen. Und die sind halt irgendwie so, sehen halt so echt aus, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Iris-Erkennungssysteme überwinden werden. Warum ich das jetzt irgendwie mache mit dieser Handbemalung ist, dass man so Ausdrucke hinterlassen gewisse Spuren. Wenn man halt da mit einer hochauflösenden Kamera raufguckt, dann gibt es halt so Mourier-Spuren oder Mourier-Muster. Das heißt, irgendwie so drucken ist im Zweifelsfall doof. Wenn man aber irgendwie halt von Hand malt, dann wird es diese Muster nicht geben. Das heißt, man hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wenn halt so dieses Muster beim Drucken potenziell von dem System als Lebenderkennung erkannt werden würde, geht man halt einfach zu so jemandem hin, der setzt sich dann halt irgendwie einen Tag hin und malt irgendwie das Iris-Muster, was du ihm vorgibst, irgendwie einmal schön auf so einen Augapfel oder im Idealfall auf eine Kontaktlinse rauf. Und das ist natürlich jetzt irgendwie halt wirklich interessant, weil halt Kontaktlinse, also halt so, wenn man so ein Foto vor so einem System hält, dann fällt es halt schon irgendwie auf. Bei so einer Kontaktlinse fällt das im Zweifel zwar nicht auf, die hat man im Auge drin, die sieht halt irgendwie immer noch aus wie so eine Kontaktlinse, wie so eine normale Iris. Und da kann man damit sogar durch die Grenzkontrollen gehen. Also es gibt am Frankfurter Flughafen zum Beispiel bei dem Vielfliegerprogramm setzen die Iriserkennung ein. Glaube ich, das gleiche System, was ich hier gerade kurz gezeigt habe, was wir kaputt gespielt haben. Und glaube ich halt ohne Lebenderkennung auch. Wie gesagt, es gibt Kontaktlinsen, wo Iriden draufgedruckt sind. In Zweifelsfall lässt man sie halt von Hand draufmalen oder man benutzt Infrarotfarbe oder gar Hologramme. Also halt wirklich Farben, die halt erst sichtbar werden, wenn halt Infrarotlicht zum Beispiel reinstrahlt. Also man hat halt eine ganz normale, klare Kontaktlinse mit deinem normalen Augenfarbe, deiner normalen Iris. Das heißt, irgendwie jeder, der dich anguckt, du siehst da genauso aus wie vorher. Dann gehst du vor dieses System. Dieses System leuchtet mit Infrarotlicht in dein Auge rein und dieses Infrarotlicht regt dann halt praktisch das Hologramm an, beziehungsweise wird halt durch die Infrarotfarbe erst die Muster auf der Kontaktlinse sichtbar und man hat halt trotzdem man normalerweise seine echte Pupille, also seine echte Iris zeigt durch diese Infrarotfarbe dann halt irgendwie das System überlistet mit einer Kontaktlinse. Hier auf der rechten Seite ist halt ein System, was ich halt mit dieser Kontaktlinse auch mal überwunden habe, beziehungsweise halt ist halt nicht meine Iris, die dort abgebildet war, sondern kann man halt so kaufen. Das heißt, man kauft sich halt so eine Kontaktlinse, hat sich in mein Auge gemacht und was man hier sehen kann, ist, sie wurde halt, konnte eingelernt werden und sie wurde auch von dem System erkannt. Das heißt so, das Szenario für Hacker ist, wieder du hast zwei Personen, die eigentlich unterschiedlich sind, aber dadurch, dass sie jetzt die gleiche Kontaktlinse sich irgendwie reinmachen, werden sie halt zum Beispiel bei durch die Vielfliegerkontrolle durchgehend als gleiche Person erkannt. Ich hab ja gerade,
vielmehr ein Statement als eine Frage. Durch die Erfindung des Selfies hat die jetzige und kommende Generation dann ja ziemlich gelitten, oder?
Ja, tatsächlich. Also für die hellen Augen gilt das auf jeden Fall. Die Selfie oder die Frontkameras werden ja auch immer besser. Das heißt, irgendwie da reicht dann bald irgendwie auch die Auflösung aus, um tatsächlich Iriserkennung damit zu überwinden. Also die aktuellen, so vom iPhone 5S, was ich getestet habe, das reicht noch nicht. Da waren wir, glaube ich, so bei 50, 55 Pixeln Breite für die Iris, wo halt so 75 notwendig waren. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was, aber tatsächlich bald ist es soweit. Ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen die kruden Ideen rauskommen lassen. Ich habe ja gerade schon von Kontaktlinsen erzählt und auch von der Attrappenerkennung, die halt auf Pupillenkontraktion basiert. Was man sich dort vorstellen könnte, ist zum Beispiel Kontaktlinsen, die aus einem Material bestehen, was halt auf die eine oder andere Art und Weise kontrahiert. Es gibt da einfach Materialien, wenn man die zum Beispiel mit Licht beleuchtet, dann ziehen die sich zusammen. Man könnte sich also vorstellen, man baut eine Kontaktlinse, die halt irgendwie in der Mitte aus Material besteht, dass sobald halt dort ein gewisser Lichtreflex auftritt, sich das Material zusammenzieht. Und damit hätte man halt irgendwie mit einer Kontaktlinse auch die Lähmterkennung überwunden. Andere Möglichkeit ist Polarisation wieder, wo man zum Beispiel auf die Kontaktlinse einmal in horizontal polarisiert, dass Irisbild mit der erweiterten Pupille und einmal in vertikal polarisiert, das Bild der Iris mit der kontrahierten Pupille aufmacht. Und dann hat man einfach zum Beispiel eine Brille vor, die halt Polfilter jeweils hat. Und dann muss man halt nur noch detektieren, wann halt dieser Lichtimpuls kommt. Und man schaltet dann halt durch die Brille den Polfilter um. Und auf der Iris oder auf der Kontaktlinse wird dann halt praktisch das andere Bild dargestellt für das System. Oder halt auch so ganz abgefahren, so man nimmt phosphoreszierende Farbe, das heißt irgendwie das eine Bild ist das normale Bild, was dargestellt ist, sobald halt Licht von gewissen Wellenlängen auf diese Kontaktlinse trifft, wird halt diese phosphoreszierende Farbe angeregt und strahlt dann halt irgendwie in den anderen, also das Bild mit kontrahierter Pupille zurück. Gut. Fragen zur Iris-Erkennung, weil ich glaube, ja.
Ja, also bei Fingern meintest du ja, also es sind wirklich 10 verschiedene Fingerabdrücke. Wie ist es bei der Iris? Sind es auch 2 verschiedene?
Auch da wieder sowohl eineige Zwillinge als auch links und rechts hast du unterschiedliche Iriden. Ich weiß nicht, ob die so grundsätzlich ähnlich sind. Glaube ich aber nicht, weil dort halt diese chaotischen Strukturen oder chaotischen Prozesse noch viel mehr Einfluss haben. Es gibt irgendwelche Zahlen, die sagen, ich glaube, es gibt 4,5 Milliarden unterschiedliche Iris-Codes, die man theoretisch erreichen kann, und irgendwie auch die Iris ist irgendwie halt so unterschiedlich. Das sind halt alles Aussagen, die halt in der Theorie erstellt wurden und glaube ich nicht praxismäßig überprüfbar sind. Aber ja, also zumindest linke Auge sieht anders aus als rechtes Auge, das kann man auf jeden Fall sagen. Kannst du mal das Mikrofon darüber? Oder so.
Ich habe mal gehört, dass die Iris sich verändert, zum Beispiel bei Krankheiten, und es auch Ärzte gibt, die das erkennen.
Ja, da gibt es tatsächlich gewisse Krankheiten, und das ist auch ein Risiko bei Biometrie im Allgemeinen, bei Iriserkennung ganz im Speziellen, dass man halt Zusatzinformationen aus so einem System gewinnen kann. Für die Iriserkennung ist es zum Beispiel Diabetes. Also die Iris verändert sich halt irgendwie sehr stark, wenn man irgendwie Diabetiker ist. Und das hat halt einerseits natürlich den Nachteil, dass man dann im Zweifelsfall irgendwann nicht mehr erkannt wird. Auf der anderen Seite natürlich die Problematik, dass man halt aus so einem System Informationen ableiten kann, die man halt im Zweifelsfall nicht preisgeben will, wie zum Beispiel Krankheiten. So, ich glaube, ich hüpfe mal ein bisschen schneller durch die letzten paar Folien, weil es ja irgendwie auch schon spät. Kommen wir zur Venenerkennung. Das ist so das System, an dem ich gerade irgendwie rumspiele, und wenn ich mal wieder Zeit habe, ist das bestimmt auch irgendwann bald kaputt. Prinzipiell Venenerkennung ist in der Regel entweder Finger oder Handfläche oder Handrückseite, die benutzt werden. Da gibt es zwei unterschiedliche Aufnahmemethoden. Entweder halt man durchstrahlt oder man hat halt von unten ein Licht, was halt eingetragen wird und dann an den Fingern irgendwann wieder reflektiert wird. Auch da wieder Infrarot-Licht besonders geeignet. Es gibt halt eine spezielle Wellenlänge, wo venöses Blut halt absorbierend ist. Das heißt, man strahlt halt mit dieser Wellenlänge halt genau durch den Finger durch und halt dort, wo halt die Venen sind, wo das Blut drin ist, wird halt das Licht absorbiert. Das heißt, dort kommt halt irgendwie das schwarze Bild raus. Ist halt irgendwie das Bild schwarz. Und irgendwie diese Muster, die halt dort aufgenommen werden, werden dann halt irgendwie auch ganz einfach ausgewertet mit, da läuft jetzt halt die Vene lang. Wenn da die Vene lang läuft, dann wird das System erkennen, dass da irgendwie der Finger ist, wo die Vene lang läuft. Es gibt so ein paar, aus der Medizintechnik gibt es ein Gerät, wo man relativ gut die Venen irgendwie sehen kann. Das ist halt irgendwie so für Arzthelfer, die Spritzen setzen müssen bei Patienten, wo man halt irgendwie die Venen nicht irgendwie auf ersten Anhieb sehen kann, gibt es halt so Systeme, die halt auch mit dem richtigen Wellenlänge irgendwie in den Arm reinleuchten und dann halt die Venen sichtbar machen. Das mittlere Bild habe ich aufgenommen mit auch einer Infrarotkamera. Da sieht man halt irgendwie auch von meinem Unterarm relativ gut die Venen. Halt auch wieder durchstrahlt in dem Fall kam das Licht von unten und dann wurde es reflektiert mit der speziellen Wellenlänge. Und das ganz rechte Bild kommt aus einem Venenerkennungssystem, was Fingervenen betrachtet. Und da haben wir es, was ich vorhin schon kurz erzählt habe, wenn man an Merkmale kommen will, ist halt die einfachste Möglichkeit, die Kommunikation des aktuellen Systems zu sniffen. Da haben wir einfach mal irgendwie einen USB-Sniffer zwischen das Gerät und den Computer gehalten und haben die Bilder dadurch extrahiert. Beziehungsweise in dem Fall war es ein bisschen komplizierter, weil sie tatsächlich das erste System war, wo Krypto auf der USB gesprochen wurde. Wir sind halt Hacker, und irgendwie da gab es einen Freund von mir, der sich ein bisschen mit Olli Debug und Ida irgendwie rumgeschlagen hat, und hat sie dann ein Breakpoint gesetzt, wo halt irgendwie die unverschlüsselten Bilder, also nach der Entschlüsselung praktisch in der Software verarbeitet wurden, hat einfach die Bilder einfach mal abgespeichert. Das heißt, man hat dann die Bilder, die das System sieht und weiterverarbeitet, irgendwie einfach eins zu eins rausgeholt. Das ist natürlich die optimale Grundlage, um da mit weiterzumachen. Wie gesagt, leider bisher noch nicht fertig, aber ich bin recht zuversichtlich, dass das irgendwie früher oder später funktionieren wird.
Ja, kommen wir jetzt noch so ein bisschen zu den Nischengeräten. Handgeometrie ist ein relativ altes Verfahren. Ich kenne Systeme eigentlich nur in Rechenzentren schon öfter gesehen. Das sieht dann so aus. Was die halt machen, ist einfach wirklich ein Foto von oben zu nehmen und dann halt die jeweiligen Dimensionen der Finger abzufotografieren, also praktisch auch ein 2D-Bild, beziehungsweise in dem Fall zwei 2D-Bilder, einmal von der Seite, einmal von oben. Was man dort vermutlich tun kann, ist tatsächlich auch dann ein Bild von der Hand nehmen, einfach ausdrucken, in die richtige Position in dieses Gerät reinhalten und das wird vermutlich funktionieren. Wenn man es ein bisschen aufwendiger haben will, macht man sich halt irgendwie so Latex-Hände von der passenden Person aus einem Foto oder wo auch immer man die Sachen herholt. DNA ist, glaube ich, lassen wir gerade einfach mal weg. Da wer den Film Gattaca gesehen hat oder irgendwie vielleicht noch sehen will, gibt es genug Möglichkeiten, wo da gezeigt wird, wie man halt mit DNA überwinden oder DNA-Analysesystem überwinden kann. Sprechererkennung. Das ist jetzt aus Sneakers. Schon dunkel. Das funktioniert in der Art und Weise auch für Systeme, die real im Einsatz sind. Man unterscheidet da zwischen textbasierten und textunabhängigen Systemen. Für die textbasierten Systeme gilt halt diese einfache Replay-Attacke. Das heißt, man nimmt halt irgendwie die Passphrase, die halt von einer Person gesprochen wird, einfach auf, spielt sie wieder ab und ist drinne. Deswegen die meisten Systeme, die heutzutage eingesetzt werden, sind halt textunabhängig, beziehungsweise geben halt verschiedene Textbausätze oder irgendwie Worte vor, die man irgendwie nachsprechen muss. Was man sich zur Überwindung von diesen Sachen überlegen könnte, ist tatsächlich, dass man sich so eine Wortdatenbank aufbaut. Also gerade so Politiker, die halt irgendwie ein gern gesehenes Angriffsziel sind, reden ja gerne viel und lang und sinnlos. Und wenn man halt sich dann einfach so eine Rede nimmt und irgendwie halt so die gängigen Worte einmal rausextrahiert und dann irgendwie das System sagt, jetzt sag doch mal deinen Namen plus irgendwie grün, rot, schwarz und 23 und dann tippt man halt irgendwie schnell ein, jetzt spiel doch mal die Samples ab, die ich aus der Rede gerade extrahiert habe, die grün, rot, schwarz, 23 sagen. Denke ich mal, sollte das für die Systeme auch reichen. Und eine andere Möglichkeit, die in der Theorie, also die ich denke, könnte funktionieren, die ich noch nicht in der Praxis ausprobiert habe, sind sogenannte Text-to-Speech-Systeme, wo man halt einfach auch artificial, also irgendwie künstliche Stimmen produziert. Wenn man da genug an den Parametern tunt, bin ich mir relativ sicher, dass man irgendwie auch Stimmen so manipulieren kann, dass sie für das System so klingen, als wenn sie von einer Person kommen. Also gerade wenn man halt wieder so das Feedback hat und sagt, ja, das stimmt jetzt gerade mit 23% überein, dann dreht man halt ein bisschen am Pitch oder was auch immer dafür Parameter genommen werden und dann sind es halt plötzlich 42% und irgendwann ist man halt irgendwie über den Schwellwert und wird erkannt.
In dem Film da, Sneakers, da ist es ja so, dass die irgendwie so ein Date veranstalten und dann so einzelne Wörter aufnehmen und ich kenne jetzt nur die deutsche Übersetzung, aber das ist so, dass die Betonung von den Wörtern auch so richtig verkorkst ist, so dass man denken könnte, dass das vielleicht gar nicht funktioniert, wenn man das so macht?
Ich vermute mal auch, das würde nicht funktionieren, also weil halt nicht nur die Worte selber, sondern wie auch so der Redefluss analysiert wird, auch da wieder, man hat große Toleranzen. Also ich vermute mal, so wie es da dargestellt wird, würde es bei einem modernen System nicht funktionieren. Aber man muss auch dazu sagen, dass halt so Sprechererkennung nicht wirklich im High-Security-Bereich eingesetzt wird. Das ist halt irgendwie sowas wie, du rufst deine Bank an und du hast ein Problem mit dieser einen Bankangestellten und willst nicht mit der reden. Das heißt, das System erkennt dich und vermittelt dich dann zu einer anderen Telefonistin. Das heißt, irgendwie, wenn das mal schief geht, ist es halt irgendwie auch nicht so schlimm, hast du dann im Zweifelsfall ein bisschen Stress. Aber Spracherkennung wird halt nirgendwo eingesetzt, wo es halt um High-Security geht. Ja, ist auch tatsächlich ein alter Film. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es damals funktioniert hätte mit dem System, was sie dort einsetzen. Aber auch für die neuen Systeme, die man hat, gibt es Überwindungsmöglichkeiten. So, jetzt haben wir noch die letzten drei Merkmale, glaube ich. Und zwar, bisher haben wir ja immer eher statische Merkmale gehabt, also halt Sachen, die sich eigentlich nicht wirklich verändern, beziehungsweise man legt es halt auf, man scannt es einmal ein und es bleibt halt immer oder sollte halt immer gleich bleiben. Das ist halt irgendwie so auch der Hintergedanke bei Biometrie, dass sich das halt nicht so großartig ändert. Man hat allerdings auch so dynamische Merkmale, wie zum Beispiel die Unterschrift oder die Handschriftenerkennung. Da ist es so, dass dynamische Merkmale prinzipiell problematisch sind, weil sie einfach einen viel größeren Toleranzbereich zulassen müssen. Also gerade bei Unterschriften, ich meine, jeder von euch hat schon mal unterschrieben und weiß halt irgendwie, wie sie an einem Tag aussieht, wie sie am anderen Tag aussieht. Und selbst wenn man halt nicht nur die Merkmale, also nicht nur die tatsächlich die 2D-Merkmale, sondern zum Beispiel auch noch den Druck oder die Stiftneigung dazu nimmt, es sind halt einfach die Dimensionen oder die Toleranzen, die da einberechnet werden, irgendwie relativ groß. Was auf der anderen Seite auch dazu führt, dass man sie relativ einfach überwinden kann. Das heißt, hier auf der rechten Seite ist so ein sogenannter so eine Unterschriftenmaschine halt, die auch tatsächlich irgendwie eingesetzt wurde. Also ich habe mal ein bisschen gelesen, Obama hat den Patriot Act nicht selber unterschrieben damals, sondern hat es von der Unterschriftenmaschine unterzeichnen lassen, beziehungsweise die Verlängerung, weil er zu der Zeit gerade bei auf dem G8-Gipfel war und die halt so lange rausgezögert haben, dass die muss jetzt unterschrieben werden. Und ich weiß nicht, ob er einen Knopf gedrückt hat oder gesagt hat, jetzt starte mal hier. Auf jeden Fall gibt es halt Maschinen, die halt ausreichend ähnlich sind oder die Unterschriften oder so ähnlich machen. Und ich meine, wer von euch so 3D-Drucker kennt, der weiß irgendwie auch, dass man die in den Dimensionen programmieren kann, dass sie zumindest die XY-Koordinate, den Druck und die zeitliche Abfolge irgendwie so simulieren können, wie es halt irgendwie auch eine Unterschrift oder eine Handschrift irgendwie tun würde. Das heißt, man kann halt Geräte bauen, die halt so eine Unterschrift, wenn man ein Sample sich erstmal besorgt hat, wie zum Beispiel, wenn man halt so irgendwie so bei einem Lieferschein, da unterschreibt man ja immer, oder man hat halt ein Video, um halt zu gucken, wie XY Zeitauflösung ist, und eine Matte, die halt irgendwie den Druck zum Beispiel aufnimmt, kann man halt durchaus einen Generator oder eine Maschine bauen, die halt die Unterschrift oder die Handschrift nachsimuliert. Auf der anderen Seite, die grundsätzliche Problematik bei diesen dynamischen biometrischen Systemen ist, dass sie halt auch erlernt werden können. Das heißt, irgendwie, was ich hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite versucht habe abzubilden, ist die Idee, die ich mal hatte, und zwar der Handschriftentrainer. Das heißt, man hat halt irgendwie von einer Person, die man nachäffen will, irgendwann mal, hat man so ein paar Schriftsamples genommen und schreibt dann jetzt irgendwie halt, also versucht jetzt erstmal so die XY-Koordinaten zu treffen und den Druck. Und das System zeigt einem an, wie du gerade geschrieben hast und wie die eigentliche Person, die du imitieren willst, halt schreiben würde. Das heißt, man sieht, oh, da muss ich ein bisschen mehr aufdrücken. Das heißt, beim nächsten Versuch drückt man da ein bisschen mehr auf, macht da ein bisschen schneller. Und man kann sich dann halt über eine gewisse Zeit dahingehend seine Handschrift oder seine Unterschrift so trainieren, umlernen, dass man tatsächlich, würde ich behaupten, selbst von Leuten, die das irgendwie professionell machen, so Unterschriften vergleichen, Typografen, dass man da tatsächlich den Unterschied nicht mehr sehen kann. Also man braucht halt nicht mehr nur diese Maschine, oder man kann nicht nur eine Maschine nehmen, die es halt eins zu eins nachbildet, sondern tatsächlich auch in so einem überwachten Szenario bin ich der Meinung, dass man sich selber auftrainieren kann, so zu tippen, wie man, so zu unterschreiben, wie man will. Oder man braucht halt einen Stift. Oder man baut einen Stift, der genau mit Vibrationsmotoren den Druck und oder beziehungsweise ja dich ja sehr guter Punkt. Der hat irgendwie praktisch deine Handführung übernimmt oder irgendwie sagt, jetzt musst du da mal ein bisschen mehr. Ja. Vorletztes System, Tippdynamik, habe ich tatsächlich vor Ewigkeiten auch mal so ein System gehabt, was nicht überzeugt hat. Was das tut, ist halt tatsächlich nicht die, also nicht den Anschlag selber, also irgendwie nicht, ob du jetzt doll raufgehauen hast oder wenig raufgehauen hast, zu messen, sondern es funktioniert auf normalen Tastaturen. Das heißt, es misst eigentlich nur, in welcher zeitlichen Varianz du welche Tasten drückst, beziehungsweise wenn du halt so gewisse Schreibschwächen hast und irgendwie gerne einen Buchstaben vor dem anderen drückst und dann irgendwie halt zweimal Backspace drücken musst, um es halt richtig rumzumachen, was irgendwie jeder wahrscheinlich kennt, dass das passiert. Solche Merkmale erkennt halt das System und kann halt im Hintergrund dann irgendwie einfach ablaufen. Ähnlich wie gerade die Maschine kann man sich auch vorstellen, eine Maschine zu bauen, die halt irgendwie auf der Tastatur in der richtigen Dynamik rumtippert, beziehungsweise man kann es auch noch viel einfacher machen, dass man einfach das Keyboard selber so manipuliert, dass da ein kleiner Chip drin ist, der zwar deine Tastenanschläge, also praktisch du tippst das, was du tippen willst, aber halt diese dynamischen Komponenten einfach so manipuliert, dass halt jetzt irgendwie zwischen dem Y und dem Z nicht 2 Millisekunden sind wie bei dir, sondern halt irgendwie 15 wie bei der Person, die du imitieren willst, ist, glaube ich, vom Aufwand her durchaus irgendwie machbar und problemlos. Und die Merkmale selber kann man halt entweder auch aus dem manipulierten Keyboard wieder übernehmen, das heißt, man gibt ihnen halt einfach ein Keyboard, wo er irgendwie drauf rumtippert und snifft halt einmal mit, welche Zeitintervalle der da braucht, um halt die Tasten zu tippen. Oder man kann es natürlich irgendwie auch aus dem Video machen, dass man einfach irgendwie guckt, welche Tasten drückt er, in welcher Geschwindigkeit. Oder tatsächlich aus einer Audioaufnahme. Es gab vor einer Weile mal ein ziemlich cooles Paper, was halt über das Telefon bei bekannten Tastaturmodell die Tastaturanschläge abgehört hat. Das heißt, man konnte über das Telefon hören, welches Passwort er gerade eintippt. Dadurch, dass man wusste, dass der benutzt ein Apple PowerBook oder ein ThinkPad oder ein Model M und tatsächlich die Tastendrücke sich unterschiedlich anhören. Das heißt also nicht für einen Menschen, aber wenn man die halt irgendwie den Frequenzgang irgendwie mit dem Computer analysiert, sieht man halt genau, dass sich das halt irgendwie von Taste zu Taste unterscheidet. Das heißt, da kann man auch sehen, mit welcher Taste oder zu welcher Zeit er welche Taste gedrückt hat. Ganz lustig, gab es vor ein paar Jahren auf dem Kongress, glaube ich, mal einen Talk, wo zwei verrückte Italiener mit einem Laserpointer auf den Notebook-Deckel geleuchtet haben. Und beim Tippen hat sich halt der Notebook-Deckel leicht vibriert und aus dieser Vibration konnten sie halt Rückschlüsse treffen, welche Taste zu welcher Zeit gedrückt wurde. Also auch da gibt es genügend Möglichkeiten, die Merkmale aufzunehmen, um sie dann später entweder selber zu trainieren, kann man genauso wie diesen Unterschriftentrainer, kann man auch einen Tippdynamik-Trainer sich basteln oder man macht halt irgendwie gleich die passende Änderung. Ja, ich würde sagen, die drei Sachen sind halt so unwichtig, dass wir sie einfach durchgehen lassen. Und ich schließe einfach mit dem Bild, was jetzt nicht mehr so ganz so passend war, zu dem anderen Vortrag passender. Das ging ja darum, dass man irgendwie auch Fingerabdrücke mit Fotos sehen kann. Und normalerweise wurde gesagt, naja, dann müssen die Politiker sich halt Handschuhe anziehen oder man guckt sich halt irgendwie Frau Merkel an, die halt schon seit Jahren immer so da steht. Kann man sich jetzt denken, warum sie das tut oder warum nicht. Ja, vielen Dank. Gibt es jetzt noch irgendwelche spontan wichtigen Fragen? Da hinten. Ganz hinten.
Also es wurde ja jetzt auf Iris-Scanning eingegangen, aber ich dachte immer, in den ganzen Filmen sagen die immer, das ist Retina-Scanning.
Retina ist was anderes. Das ist das Bild, was ich vorhin übersprungen habe, als es um Venenerkennung gibt. Retina ist ja nicht die Iris selber, sondern ist der Augenhintergrund. Genau. Also praktisch auch das Venenmuster oder das Blutgefäßmuster auf dem Augenhintergrund. Die Systeme, die Iriserkennungssysteme heißen, sind meistens auch Iriserkennungssysteme, weil Retina-Erkennungssysteme sind halt wirklich ganz, ganz selten. Also es ist irgendwie so ein richtig High-Security-Bereich. Und zwar aus dem Grund, dass halt die Venen im Augenhintergrund eines der wenigen Merkmale sind, die man halt nicht überall hinterlässt. Also halt so Fingerabdrücke hinterlässt man überall, Gesicht kann man ein Foto machen, Iris kann man ein Foto machen. Bei halt so Venen ist es halt schon ein bisschen schwieriger, auch gerade wenn sie halt versteckt drin sind im Auto. Also da muss man halt tatsächlich damit so einem Laserstrahl durchs Auge scannen. Wie das mit der Überwindungssicherheit aussieht, also so ein System würde ich wirklich ganz gerne mal in den Händen haben. Ich denke mal, das kriegt man auch irgendwie hin. Also gerade wenn wir vorhin bei der Iriserkennung das Bild hatten, kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass man dann halt irgendwie innen drin die Venenmuster irgendwie nachmalt und dass davor halt das irgendwie auch geht. Die Venen selber? Also, okay, kann man vielleicht, okay, weiß ich nicht. Also, muss man mal gucken. Also, meinst du mit so einem hochaufgelösten Foto oder richtig reinzoomen? Ja, aber das ist ja nur einmal rot, oder? Ah, okay. Ja, ja, gut, aber du siehst halt rot, du siehst halt nicht die einzelnen Venen. Also, das ist halt schon eine Auflösungsfrage. Also hier hast du dann halt schon, glaube ich, eine relativ hohe Auflösung, die man halt bei so einem normalen Foto, glaube ich, nicht hat. Gut, ich glaube, ich würde dann eine noch.
Dazu noch ganz kurz, in Linz in der Ars Electronica steht so ein Gerät, mit dem man sich den Augenhintergrund fotografieren lassen kann. Hab das gemacht, man kann dann auch sich gleich eine Mail schicken lassen davon. Viel Spaß.
Vielen Dank, da muss ich wohl mal nach Linz fahren. Ja, also Augenarzt ist halt immer so, also natürlich kann man da gucken, dass es halt ähnlich aussieht wie das eigene Auge, aber du willst halt schon das System haben, was halt auch hinten dran die Auswertung macht. Also sagt, das Auge ist, oder der Augenhintergrund ist jetzt nicht dein Augenhintergrund, sondern ein anderer. Ja, klar, irgendwie Augenarzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, um halt dann an diese Merkmale zu kommen, was halt auch immer der erste Schritt ist, um halt eine Attrappe zu bauen. Gut, eine noch, ansonsten würde ich sagen, dann machen wir Schluss. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten auch gerne nach einer kurzen Pause draußen noch weiter oder so.